und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Saison 26-27, zur ersten richtigen Saisonfolge vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und heute mit mir alle vollzählig in der Runde, einmal der Moritz. Hallo Moritz.
Schönen guten Abend.
Der Tim aus Berlin. Hallo Tim.
Ich grüße in die Runde aus dem abendlichen Berlin.
Und der Jan natürlich im neuen Fortuna-Trikot. Es hat wirklich, ich weiß nicht, wie lange es her ist, dass man in dieser Runde jemand ein Trikot gekauft hat. Das ist ja nicht so unser Ding. Jan im Fortuna-Trikot. Fantastisch. Hallo.
Hallo. Ja, es ist, ich muss einerseits berichtigen, das ist natürlich das Auswärtstrikot. Ist unschwer zu erraten nach der Vorschau, die wir gemacht haben, wo ich ja noch die Sorge hatte, dass dieses Vodafone-Zeichen hinten drauf sei und die Optik etwas zerstört. Dem ist nicht so, aber was mir aufgefallen ist, das Metro-Chefs-Ding am Ärmel, das ist das Problem dieses Trikots. Ansonsten bin ich sehr glücklich mit meinem Kauf, so glücklich wie man eben sein kann, wenn man so viel Geld ausgibt für ein Stück Stoff. Aber ich habe schon gesagt, ich habe wie viele andere Menschen in diesem Land Ende Juli meine Steuererklärung gemacht und dann habe ich mir, nachdem eine kleine Rückzahlung angezeigt wurde, gedacht, komm, die Fortuna, die braucht's dringend. Und jetzt sitze ich hier und habe auch die Fenster zu und den Ventilator aus. Ich schwitze für euch dieses Trikot zu, glaube ich, während dieser Aufnahme.
Es kommt direkt der Stresstest fürs Trikot.
Transpirant.
Was kann in extremen Situationen wie Podcast-Aufnahme, was kann dieses Trikot wirklich? Sehr gut.
Ja, der Stresstest für die Mannschaft ist ja auf jeden Fall schon mal richtig daneben gegangen am Wochenende. Da wollen wir natürlich gleich drüber reden. Und müssen da wahrscheinlich irgendwie ein gutes Maß finden zwischen Ruhe bewahren und alles anzünden wollen. Bin ich sehr gespannt, wo wir da am Ende bei rauskommen. Aber wenn wir jetzt schon übers Trikot reden, dann können wir auf jeden Fall nochmal eine kurze News aus dieser Woche einstreuen. Nämlich, dass die Fortuna den Vertrag mit dem Ausrüster Adidas und eben auch mit 11 Team Sports, die dieses Trikot dann eben designen, bis direkt mal 2033 vorzeitig verlängert hat. Und das heißt, das sind jetzt eben noch 7 Jahre, in denen halt dann von diesen Ausrüstern eben das Trikot produziert werden wird. Das ist schon irgendwie eine ganz schön lange Zeit und auf jeden Fall wahrscheinlich ein Schritt, zu dem man sich halt entschieden hat, weil dieses Geld, was es dafür gibt, das sollen mehr oder weniger 1 Million pro Saison sein. Gibt es dann halt eben als Einmalzahlung. Das heißt, Fortuna kriegt dann da wahrscheinlich relativ viel Geld jetzt. Muss das dann natürlich irgendwie auch so ein bisschen über die Jahre strecken. Aber es ist halt eben relativ viel Liquidität. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig für einen Verein wie die Fortuna. Was hält man davon? Also ich glaube, für die Verantwortlichen, die sich, glaube ich, relativ klar sind, dass wenn die Fortuna nicht bald wieder aufsteigt, dass man da relativ bald sowieso nicht mehr für die Fortuna arbeiten wird, ist das wahrscheinlich ein No-Brainer. Aber ist das halt eben auch langfristig das Beste für den Verein? Weil ich glaube, wenn wir jetzt mal annehmen, dass die Fortuna auch aufsteigen würde, irgendwann wieder, lässt man da langfristig halt sehr, sehr viel Potenzial liegen.
Weiß ich nicht.
Ich muss jetzt nochmal kurz nachfragen. Ist das confirmed, also ist das bestätigt, dass das auf einmal überwiesen wird quasi? Weil ich habe es auch immer gelesen, habe mich aber nicht ausreichend damit beschäftigt, um diese Info zu überprüfen. Deswegen, das
also in der Presse stand, das ist wohl branchenüblich, dass das so gemacht wird. Also wir wissen jetzt natürlich nicht, was in diesem Deal drinsteht. Kann natürlich auch ganz, ganz anders sein. Aber selbst wenn das nicht sofort alles gezahlt werden würde, ist es, glaube ich, nicht so schlecht für so einen Nachweis der Liquidität, wenn du halt von so einer Firma wie Adidas halt einen Vertrag vorlegen kannst, wo halt irgendwie drinsteht, dass du da halt irgendwie die nächsten 7 Jahre einfach eine feste Zahlung bekommen würdest, wenn das eben nicht als Einmalzahlung kommt.
Die haben nicht nur die 3 Streifen, sondern wahrscheinlich auch eine AAA-Bewertung im Finanzsektor. Ja. Na gut, ja, aber dann ist es ein wichtiges Ding, was ich verstehen kann für die Liquidität.
So, Ich glaube, wenn das auch so Branchen, ich glaube, das Problem ist die Länge des Vertrages. Nicht, dass das ausgezahlt wird zwingend, weil man da, glaube ich, wenn man jetzt sagt, davon ausgeht, wovon nee, man nicht zwingend ausgehen muss, dass die Entwicklung der Fortuna in den nächsten 7 Jahren wieder besser wird, als sie aktuell ist, dann könnte man natürlich dabei Geld liegen lassen. Aber dass man das Geld jetzt bekommt, da erinnere mich doch sehr an diese Folgen mit David, wo es, glaube ich, sehr darauf ankommt, was die Fortuna mit diesem Geld macht. Also wie viel sie davon jetzt anzapft, weil natürlich ist 1 Million jetzt ist mehr wert als 1 Million in 7 Jahren. Allein durch,
Wenn man in der ersten Liga wieder spielt.
nee, auch so, durch,
Ja, stimmt.
wie heißt es? Jetzt fällt mir der Name nicht ein.
Inflation. Inflation.
Inflation, danke. Sagen wir mal, man nimmt jetzt irgendwie 1,5 Millionen da raus aus diesen 7 Millionen und mit den restlichen Geldern, die legt man konservativ an, kriegt ein paar Prozente dafür, dann ist das zwingend, es ist das mehr Geld, wenn man es jetzt vernünftig, wenn der Verein mit dem vernünftig umgehen kann, als in 7 Jahren diese Millionen. Durch Inflation, dieses Wort, das ich eben suchte. Also es kann schon Sinn machen und würde auch Sinn machen, dass es dann branchenüblich ist. Es ist aber natürlich die Frage, was macht man mit dem Geld und die Länge ist halt das Problem. So, ja.
Ich hätte nicht gedacht, dass wir doch da jetzt länger drüber sprechen, aber ich finde es dann durchaus auch einen interessanten Aspekt, auch wenn man die neueren Aussagen von Alexander Jobst im Interview, ich glaube mit der RP, im Kopf hat, wo es schon relativ klar ist, nee, wir wollen diese dritte Liga möglichst schnell wieder verlassen. Die sagen natürlich nicht, wir wollen jetzt sofort aufsteigen. Aber auch das könnte eben die Wette darauf sein, gut, dann investiert man jetzt, also hat man jetzt eine zusätzliche Geldquelle und diese Liquidität benutzt man jetzt, um halt schneller wieder aus dieser Liga rauszukommen und kann dann eben, wenn man dann in höheren Ligen spielt, wieder gegebenenfalls auch darauf verzichten, dass man da eigentlich mehr Geld hätte rausholen können, sondern man hat jetzt eine verlässliche Einnahmequelle. Könnte auf jeden Fall in die Richtung gelesen werden. Also, ja, finde ich nicht ganz
Ja,
uninteressant, den Gedanken.
fand ich auf jeden Fall auch. Also gerade auch, weil Jobst ja irgendwie in diesem langen Interview, das er gegeben hat, auch so ein bisschen hat durchklingen lassen, dass er halt diesen internen Machtkampf bei der Fortuna gewonnen hat gegen diejenigen, die irgendwie gerne etwas konservativer planen würden und dass es halt mit ihm und unter anderem auch mit Arabi, aber eben vor allen Dingen auch mit ihm. Und ich glaube, das ist ja eben auch vertraglich festgehalten. Dass der Vertrag sich nur verlängert am Ende des Jahres, wenn Fortuna aufsteigt. Oder beziehungsweise beide Seiten haben dann ein Ausstiegsrecht. Das trifft es genauer. Dass es mit ihm eben nur das Ziel Aufstieg geben kann oder geben soll. Was der Verein ja ansonsten nicht so verlautbart hat, aber dass man halt zumindest irgendwie
Er sagt
das
Angriff, er sagt nicht
angreifen will,
Aufstieg.
genau, aber dass man das
So,
halt eben
das ist schon
angreifen will.
nochmal Semantik, aber ja.
Absolut, ist wichtig, gerade im Vergleich zu letzten Jahr, dass der Verein da nochmal ein bisschen gegensteuert, dass man da, aber ich glaube, was man sich intern vorgenommen hat, ist klar, weil das ist ja eben auch immer nochmal was anderes, was intern und was halt irgendwie extern kommuniziert wird. Und das finde ich dann irgendwie umso spannender, wenn ich halt wieder darauf schaue, dass man das wie in diesem Kader ehrlicherweise nicht so richtig wiedererkennen kann oder auch in dem Etat nicht wiedererkennen kann, ne? Weil Fortuna hat eben nicht den Top-Etat in der Liga. Für einen Verein, der so groß ist wie die Fortuna, müsste man eigentlich, wenn man aus der zweiten Liga absteigt, auf jeden Fall den Top-Etat haben. Und dass man, wenn man halt eben nicht den höchsten Etat in der Liga hat, dass dann halt, wenn man eine Mannschaft komplett neu zusammenstellen muss, dass man dann da nicht die allerbesten Voraussetzungen hat, um halt wieder oben mitzuspielen, sondern dass man da allenfalls irgendwie, glaube ich, eine Außenseiterrolle haben kann, finde ich, darf man dann schon auf jeden Fall auch nochmal bemerken.
Ja, aber da würde ich jetzt, ich weiß nicht, ob wir wirklich das Fass aufmachen wollen, aber ich glaube, es ist halt einfach im Vorfeld im Sinne von den letzten Jahren da so viel schiefgegangen, dass es jetzt gerade einfach, das ist wahrscheinlich das absolute Maximum, was man da gerade rauspressen kann und das bei ja sehr, sehr vielen Entlassungen im Verein etc. Also ich glaube, das ist schon relativ viel Angriff und ein noch größeres Risiko wäre dann Schuldenaufnahme oder also Kredite bei Banken aufnehmen, so in etwa,
Das
weil
macht man
ich
ja aber
glaube,
auch,
man hat da
ne?
schon. Ja, in welchem Rahmen hast du das gerade im Kopf?
250.000 Das haben wir letztes Mal genau gesprochen.
250.000.
Und wenn es erhöht wird auf 800.000. Also wenn du eine Miese machst, muss
Und
die
man
Kohle
soll
irgendwo
bei
herkommen.
einem Minus bei maximal 800.000 rauskommen oder so? Oder verwechsle ich es jetzt auch schon wieder?
Das wäre die etwas aggressivere Variante, die wir letztes Mal besprochen haben.
Ach so,
Aber
ja, okay.
ja.
Ja. Gut, also ich glaube, man hat das Maximum aus dem rausgeholt, was gerade da war.
Ja, aber das, ich glaube, Lou meinte jetzt auch nicht, dass dann, sondern das ist einfach, das zeigt einfach, wie die letzten Jahre bei der Fortuna gearbeitet worden ist, dass es eben
Ja,
jetzt so ist, wie
ja.
es ist, dass die Fortuna in der dritten Liga ist, Nummer eins, und dass sie eben vom Etat her nicht eben so dabei ist. Vielleicht kann ich das als, wenn ihr da noch nichts mehr zu sagen habt, nochmal auf die E-Mail, die heute kam, eingehen, weil da geht es ja auch um, wie die Fortuna sich refinanzieren möchte. Und ein Themenbereich, es gab eine E-Mail, Faninfos zur Saison 26, 27, die heute Morgen rumgegangen ist. Gestern Morgen, Entschuldigung. Und ich lese kurz den Part, der mich so ein bisschen hat stocken lassen. Da geht es ums Ticketing. Der Vorverkauf für Heimspiele startet künftig in der Regel 3 bis 4 Wochen vor dem jeweiligen Spiel. Tickets erhaltet ihr online, telefonisch oder im Fanshop am Burgplatz. Tageskassen am Stadion wird es künftig nicht mehr geben. Wir empfehlen daher, eure Tickets frühzeitig zu buchen. Unsere Ticketpreise orientieren sich künftig stärker an der jeweiligen Verkaufsphase und der Nachfrage. Deshalb gilt in der Regel, je früher ihr bucht, desto günstiger sind eure Tickets. Und das ist Dynamic Pricing. Wenn ich mich nicht irre, also je potenter der Gegner ist, je viel mehr darauf zugreifen, da kann angepasst werden. In der Regel halt sollen Leute möglichst früh dazu buchen. Und ich finde, hier öffnet die Fortuna etwas, wo man Nachfragen stellen muss, was sich da genau hinter verbirgt, hinter diesem Modell, das hier nur kurz angerissen worden ist, weil wozu Dynamic Pricing führen kann und dass es halt immer zum Nachteil der Fans ist, das konnte man jetzt bei der WM am krassesten sehen. In den USA ist das in Sportveranstaltungen bei Konzerten schon länger der Fall. In Europa kommt das natürlich auch immer mehr und mehr. Und ich finde das überhaupt nicht gut, dass die Fortuna hier einsteigt und die Möglichkeit gibt, halt quasi so ein Dynamic Pricing. Ich glaube, diese Spitzenspielzuschläge gab es immer schon. Fand ich auch schon scheiße, in der Bundesliga und in den verschiedenen Ligen. Aber dass es quasi so ein Nachfrage-Angebotsprinzip ist, finde ich, da muss man nachfragen, was sich dahinter genau verbirgt, finde ich. Und es wirkt so auf mich, dass ich das nicht so gut finde, was sich dahinter verbirgt.
Ja, bin ich auf jeden Fall auch bei dir. Also es wirkt auf mich ganz so, als würde man damit die Büchse der Pandora öffnen. Also wenn man irgendwie einmal mit sowas anfängt, dann ist ja irgendwie nicht gegeben, dass man damit verantwortungsvoll umgeht, sondern es ist ja irgendwie auch gar nicht klar, in welchem Rahmen das passieren wird und eventuell wird es dann im nächsten Jahr wieder etwas mehr angepasst, sodass halt irgendwie die Unterschiede in den Preisen größer werden und dann wieder etwas mehr. So, also ja, finde ich genau wie du das sagst, so das erfordert auf jeden Fall eine Klärung und eine genauere Erläuterung vom Vorstand beziehungsweise vom Vorstandsvorsitz wahrscheinlich.
Ich finde vor allem krass, wie nebulös das in der E-Mail erstmal formuliert ist. Also, dass man nicht genauere Informationen bekommt. Da müssen wir auf jeden Fall alle Augen und Ohren offen halten, was da in den nächsten Wochen noch so Neues kommt.
Wer ist denn gerade Vorstandsvorsitzender Kommunikation? Das ist schon Jobst, ne? Ich meine, vielleicht hat Klaus da einfach eine große, große Lücke hinterlassen, weswegen wir das jetzt gerade nicht gut erklärt kriegen, aber
Das stimmt. Ja,
ja.
also wahrscheinlich muss man sich überlegen, dass Klaus Allofs diese E-Mail auch bekommt. Ja, und
Stimmt.
er sieht sich das und wird sich jetzt, wahrscheinlich schlägt er gerade beide Hände über den Kopf zusammen und sagt, wie kann man das denn so kommunizieren? Ja, er sitzt am Frühstückstisch und erzählt
Richtig.
seiner Frau, also wirklich, da war der Fortuna, also nee.
Aber deshalb ist sie wahrscheinlich auch Sonntagmorgen rausgegangen, die E-Mail, oder? Das war doch alles so gedacht, das morgendliche Frühstück bei den Alofs ein bisschen aufhübschen und aufmischen.
Bevor man in den Pferdestall fährt. Okay.
Ja, ich bin auch relativ sicher, dass...
Es kann keine Folge geben, ohne ihn nicht einmal zu erwähnen.
Ja,
ja, sorry.
Ich hätte noch ein paar mehr Sachen, aber ich lasse es.
Für Tom noch dazu vielleicht.
Ja, ich finde, man könnte auch schon noch erwähnen, dass wir, glaube ich, relativ sicher sein können, dass irgendwie, wenn Fortuna solche Sachen kommuniziert, dass da auf jeden Fall auch immer noch mal der Direktor Kommunikation kein Niemand drüber schauen wird, über solche Dinge. Aber eigentlich ist ja das Thema Klaus Allofs vielleicht ein ganz guter Türöffner, um schon irgendwie in das Mannheim-Spiel reinzustarten, weil man sich dann, glaube ich,
für alles in diesem Podcast eine Tür öffnet.
Es ist leider auch wahr, ja.
Ein random Thema anfangen
und Klaus das ist richtig. Es würde mich freuen, wenn wir irgendwann mal an einen Punkt mit diesem Podcast kommen, wo sich das halt irgendwie nicht komplett irgendwie durchzieht, aber ich fürchte fast, das ist noch ein bisschen länger hin. Das Mannheim-Spiel hat auf jeden Fall, glaube ich, dafür gesorgt, da ging es uns ja, glaube ich, allen relativ ähnlich und wahrscheinlich auch den meisten Zuhörenden so, dass man auch wieder viel darauf zurückgeworfen wurde, was eigentlich irgendwie eben in der jüngeren oder mittelfristigen jüngeren Vergangenheit bei der Fortuna so falsch gelaufen ist und wo das eben hingeführt hat.
Ja, ich glaube, das Wichtige dieses Segmentes, das haben wir uns nach dem Spiel überlegt, dass wir über so eine emotionale Lage während dieses Spiels sprechen müssen, weil, wie du das andeutet, hab ich das noch andere wahrgenommen, dass halt man, dass dieses Spiel irgendwie emotional aufgeladener war, als ich das vorab vielleicht gedacht hätte und als das auf jeden Fall bei Eröffnungsspielen in den letzten Saisons der Fall war. Ja, nicht, dass man irgendwie so Flashbacks bekommen hat, aber irgendwie war ich war wahnsinnig angespannt. Und ich glaube, es ist wichtig, darüber zu reden am Anfang, weil meines Erachtens vieles von dem, wie ich das Spiel dann wahrgenommen habe und was sicherlich auch dann in die Analyse dieses Spiels hineinfließen wird, war anders geprägt, als das noch in der letzten Saison war. Ich war, wie gesagt, sehr, sehr angespannt. Ich kann das ganz schwer beschreiben. Also es war schon so, dass dieses, von wegen, man ist jetzt in der dritten Liga, eine Konfrontation war. Man weiß halt, es ist eine neue Mannschaft, die man kaum einschätzen kann, wo man die Spieler nicht kennt, zu denen man keinen Bezug hat, spielt sicherlich eine Rolle. Und eben ist schon auch so ein Druck, den man spürt und über den wir ja auch die letzte Folge schon gesprochen haben, dass diese Unsicherheit über diese Situation, die sportliche Situation bei der Fortuna, in der ja alles ranhängt, möglichst am besten mit Siegen quasi abgemildert wird. Und dass man eine absolute Sorge hat und eine Befürchtung vorher schon hatte, und das hat sie auch so ein bisschen bestätigt, dass es eben natürlich, das ist jetzt keine Überraschung, aber kein Selbstläufer wird, ja. Und es war eine negative Anspannung. Man kann ja auch positiv angespannt sein. Man kann ja auch irgendwie so ein bisschen freuen. Es war einfach eine sehr, sehr negative Grundstimmung bei mir, die dieses Spiel halt dann natürlich auch wegen des Verlaufs irgendwie auch nicht mehr verlassen hat.
Ja. Ich fand auch, dass man sofort realisiert hat, dass es in dem Spiel irgendwie wenig zu gewinnen gab für die Fortuna. Genauso wie es in dieser Saison eben auch irgendwie wenig zu gewinnen geben wird. Und ich habe irgendwie auch erst eigentlich mehr oder weniger mit dem Anpfiff halt eingeschaltet und da hat es mich auch echt so ein bisschen überrollt, wie negativ angespannt ich eigentlich gewesen bin. Das habe ich vorher irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Und so hat mich dann halt eben auch diese Wucht dieser Liga und dieses Absturzes dann irgendwie voll erwischt. Und genau, wie du das auch sagst, ja, irgendwie damit, dass es mir super schwer gefallen ist, wie in dieser neuen Mannschaft irgendwie wirklich die Fortuna halt irgendwie wiederzuerkennen. Was natürlich vielleicht auch ein bisschen damit zu tun hatte, dass irgendwie selbst die Eigengewächse nicht gespielt haben, auf die man sich irgendwie so ein bisschen fokussiert hat, was natürlich super war, dass irgendwie 5000 Fans mit dahin gefahren sind. So, das hat einen auf jeden Fall abgeholt und irgendwie dann auch die Bilder davon. Aber ich glaube, dass man einfach nicht so richtig sich darauf vorbereiten konnte, was bedeutet das jetzt eben wirklich als Fanverein in dieser dritten Liga anzukommen. Das war halt wirklich besonders. Ich weiß nicht, Tim, ob du das ähnlich gesehen hast, ob du das ähnlich wahrgenommen hast.
Naja, es ist halt, auch wenn ich jetzt irgendwie im jetzt ist ja die Katze aus dem Sack, im Tippspiel ein bisschen niedriger oder tiefer gestapelt habe und nicht erwartet, dass man die Top-3-Plätze am Ende erreicht. Aber im Prinzip müsste das ja eigentlich das Minimalziel schon sein, wenn man irgendwie Ziele in dieser Liga hat und als Fortuna Düsseldorf. Und das ist natürlich ein ganz großer Unterschied zu den Ligen davor. Und da ist natürlich man angespannt auf eine negative Art und Weise, weil man es halt, sollen wir mal sagen, in 17 von 20 Fällen, die man am Ende belegen kann, verkacken kann. Und nicht nur in 3 von 18 Fällen. Also, dass man in der zweiten Liga natürlich auch total unzufrieden gewesen wäre vor der letzten Saison, wenn man da auf Platz 15 einläuft, ist klar. Aber natürlich hat man da nicht so einen Scherbenhaufen. Und jetzt ist man ja, wir haben eben über All-In und das Ganze mit den Finanzen geredet. Und natürlich ist da ein Druck drauf, weil man kann sich nicht so viele Fehlschritte leisten und sollte oben mitspielen und das zumindest auch auf dem Platz ausstrahlen. Und das macht eine negative Anspannung aus, finde ich.
Ja, also ich war vor dem Spiel, glaube ich, war ich nicht so angespannt, aber ich glaube auch mit Anpfiff und mit Spielstart, auch wenn die Kulisse ja auch zweitligawürdig gewesen wäre oder zumindest ziemlich toll war, habe ich so als großen Unterschied ziemlich direkt gespürt, so gut, wir haben die ganze Zeit darüber gemeckert und geredet, dass wir denken, Fortuna Düsseldorf ist eine Zweitligamannschaft, die mal in der ersten Mannschaft, in der ersten Liga anklopfen kann und mit ganz viel Glück sich irgendwann dort etablieren kann, wenn man mal zu träumen wagt. Und mit dieser dritten Liga, das fühlt sich halt auch immer noch sehr falsch an. Also man hat schon wirklich einfach das Gefühl, kein Bock auf diese Liga und so, Fortuna sollte nicht da stehen, wo sie jetzt gerade steht. Und ja, ich finde, das hat einen ziemlich schnell eingeholt. Das habe ich vielleicht vorher sogar noch ein bisschen anders gesehen. Aber sobald dieses Spiel losgegangen ist, gab ja dann auch direkt nach kürzerem diese VAR-Szene, wo ich noch gedacht habe, na gut, dann wir haben jetzt keinen VAR, das wird bestimmt auch insgesamt schöner. Aber man hat so gemerkt, okay, das ist jetzt eine andere Liga. Und das hat man relativ schnell gemerkt. Und ja, dann mit der fehlenden Identifikation, mit dem Problem, dass ich auch immer noch nicht die Spieler vernünftig erkennen kann. Selbst auf einem großen Fernseher, wenn man die Nummern nicht klar sieht, weiß ich auch immer noch nicht, wer wohin rennt. Das ist bestimmt im Stadion dann besser. Ja, war das von Anfang an auch emotional nicht besonders positiv, würde ich sagen, sondern eher schon von Anfang an ziemlich genervt, würde ich sagen. Ich war eher genervt.
Ich würde sogar sagen, ich war wütend, auch vorher schon. Also ich wurde richtig sauer während des Spiels, aber ich habe das schon gemerkt. Ich habe mir, wie Tim, das bei der Vorbereitung ja auf dem Tisch liegen hatte, auch das Elf-Freunde-Sonderheft gekauft. Und dann gibt's jede Liga wird eingeleitet mit so einem Ligentext, Doppelseite. Und ich habe mir diesen Drittliga-Ligentext nicht durchlesen können bis zum Ende, weil es geht natürlich auch darum, wer sind die Favoriten dieser Saison. Und da ist einem vollkommen zu Recht aufgezeigt worden, dass die Fortuna nicht der klare Favorit ist, sondern es halt andere gibt. Und dann habe ich mir gedacht, warum sind wir in dieser verschissenen Situation, wo ich mir Sorgen darum machen muss, dass fucking Rot-Weiß Essen, scheiß MSV Duisburg, Alemannia Aachen und keine Ahnung wer noch, irgendwie besser sind. Und ich dachte, aha, ich weiß weshalb. Und ich wurde quasi ganz konkret sauer auf die Personen, über die wir die letzte Saison schon ganz viel geredet haben, bei denen einige auch noch bei der Fortuna in Amt und Würden sind. Und das fand ich so, also ist dieser Triggerpunkt, ja, mich quasi auf 180 zu bringen, der ist vielleicht eh nie der höchste. Aber der ist da schon ganz kurz. Und ich befürchte, dass es halt auf eine unterschiedliche Art und Weise, weil wir haben natürlich auch einen unterschiedlichen emotionalen Zugang oder eine andere Art, das emotional auszuleben oder dann das auch zu beschreiben. Aber ich glaube, dass so, dass das etwas ist, was wahrscheinlich auch noch andere außer uns vier belastet. Ja, und dieses Spiel ja, mitprägte.
Ja, volle Zustimmung. Also ich musste auch genau wie du einfach auch noch an Dinge und auch an Personen denken, die vor allen Dingen, wie ich mit der letzten Saison verknüpft habe und auch mit den letzten Jahren. Und das hat mich einfach noch zusätzlich wütend gemacht. Und was ja, und worauf ich eben auch wirklich gar nicht vorbereitet war, ich weiß nicht, ob ihr das auch mitgehen könnt, war, dass ich nicht so richtig darauf eingestellt war, dass man jetzt eben auch seine Sehgewohnheiten bezüglich der Qualität des Fußballs einfach zurückschrauben muss. Natürlich ist einem das irgendwo bewusst, aber es hat mich dann doch sehr, sehr kalt erwischt in den ersten Minuten, dass man einfach dachte, ach krass, hier sind ja überall riesige Räume, wieso spielt er den Ball denn da nicht hin, wieso können die Spieler die Bälle nicht so gut annehmen, verarbeiten, wieso sehen sie irgendwie einen völlig offensichtlichen Pass nicht. Also das war wirklich krass und ich konnte es halt gar nicht fassen und habe irgendwie, glaube ich, echt so, ich habe so die ersten 20, 30 Minuten gebraucht, um irgendwie zu verstehen, dass das jetzt einfach das neue Normal ist so, und dass man damit jetzt einfach arbeiten muss und dass es da vielleicht noch so ein bisschen ja Zeit eben auch braucht, um sich da so wirklich reinzufinden, da eben auch ja halt dann wirklich auch vernünftig bewerten zu können, was in der Situation irgendwie noch drin gewesen wäre, irgendwie in der dritten Liga und was eben auch vielleicht nicht, was man erwarten kann und wo man halt eben wirklich seine Erwartungen eben zurückschrauben muss an die ein oder andere Situation.
Naherwartung. Also, das ist nicht die Nahtoderwartung, sondern die Naherwartung. Was passiert als nächstes, muss man komplett neu einjustieren.
Ja. Ja, genau. Also ganz genau. Man kann einfach seine Sehgewohnheit muss man wirklich radikal ändern. Aber wir hatten es ja auch in der Vorschau schon gesagt, wir können diesen Kader eigentlich nicht bewerten, weil wir diese Liga überhaupt nicht bewerten können, weil wir das nie gucken oder Lou ja mal mit Abstrichen. Und ja, vielleicht gewöhnen wir uns relativ schnell dran, aber ja, auch das war ja relativ bald so ein oh wow, ja, gut, so ist das jetzt.
Ja, und das erhöht natürlich auch diese Unruhe in einem, weil man nichts einschätzen kann. Man steht halt vor einer Ungewissheit und ich glaube, jeder Mensch ist dazu gepolt, halt Ungewissheit erstmal als problematisch zu empfinden, egal in welcher Lebenslage das ist. Und sei es darum, welche Erwartungen man an den Verein hat, der dann halt in dieser Liga bestehen muss, die dritte Liga heißt und wo man eben nicht weiß, wie sieht das eigentlich aus? Wie gut ist die Konkurrenz wirklich? Sieht so aus wie im Elf-Freunde-Sonderheft oder wird sich die Fortuna doch irgendwie wieder einbringen? Das ist ja, glaube ich, was in diesem Spiel eben auch ganz viel aufgeladen hat und viel zu viel aufgeladen hat, dass dieses Spiel überhaupt nicht erfüllen konnte. Ja, es ist halt, und vielleicht das kommt vielleicht am Ende nochmal, es ist erstmal ein Spiel, eins von 38 sogar nur, das heißt, das einzelne Spiel ist sogar noch viel weniger wert als in der zweiten Liga und in der ersten Liga. Aber das fühlt sich natürlich überhaupt nicht so an, sondern es ist halt wahnsinnig aufgeladen und ja, wenn ihr da jetzt nichts mehr zu sagen habt, dann können wir vielleicht auch auf die Partie selber gucken, sehr gut, mit einer schon überraschenden Aufstellung, also jetzt nicht, dass es im 4-4-2 gehen würde, das war nicht überraschend, aber auch Lasse Ries im Tor vielleicht nicht, aber dann Amanio Pong als Linksverteidiger war sicherlich überraschend, dass Benger schon auf der 6 spielen würde, nach der Vorbereitung jetzt auch nicht zu erwarten. Und Förster dann direkt auch als Neuzugang eingebracht und Matthias Zimmermann eben nicht auf der Rechtsverteidigerposition, da würde Van der Sloot spielen, sondern eben im Achterraum im Mittelfeld eingesetzt. Mein erster Gedanke, was ist mit dem etatmäßigen Linksverteidiger? Wie schwer ist er verletzt? Und was muss man da jetzt erwarten? Aber anscheinend hat der ja aus sportlichen Gründen nicht gespielt, sondern Amandian Pong war derjenige, der auch im Training und in der Vorbereitung überzeugt hat, den Trainer.
Und durchspielen durfte.
Darüber kommen werden wir noch reden. Aber ja, das fand ich. Also ich bin davon ausgegangen, dass eine Verletzung vorliegt bei. Jetzt muss ich den Namen nochmal.
Ja, bei Sascha Riesch sind wir, glaube ich, alle von ausgegangen. Ne? Also ich bin auch erst irgendwie während der Partie dann nochmal beim Blick auf die Bank irgendwie darauf gestoßen, dass er halt auf der Bank saß und habe dann trotzdem gedacht, okay, er hat sich wahrscheinlich beim Aufwärmen verletzt und das wird jetzt irgendwie in der dritten Liga nicht mehr so kommuniziert oder so. Hab das dann wirklich irgendwie erst im Nachgang wirklich realisiert und dann eben auch realisiert, was das halt im Endeffekt heißt, ne? Weil das ist ja eigentlich fast das das denkwürdigere Szenario, dass man einfach jetzt schon weiß, dass wir halt mit einer Problemposition mehr oder weniger, die wir halt die letzten Jahre eben gehabt haben, jetzt auch in die neue Saison gehen, auch wenn da natürlich nochmal nachverpflichtet werden soll, aber dass halt irgendwie jemand, der eigentlich keinen Konkurrenten hat, weil so muss man das ja sagen, dass er es dann nicht schafft, dass das Riesch es eben nicht schafft, dann überhaupt in die Startelf zu kommen. Das ist erstmal ein kleines Desaster. Das kann man auf jeden Fall ganz, ganz klar irgendwie mal so benennen und ist dann ja auch einer der spielentscheidenden Punkte gewesen, auf jeden Fall.
Gehen wir ins Spiel.
Gehen wir ins Spiel. Und das, was... Ja, bitte, Tim.
Ja, in der dritten... Ein paar mehr Leute auf dem Feld. Ach genau. So, haben wir jetzt Aufstellungen über sind wir durch?
Naja, also wir haben jetzt nicht alle Spieler benannt. Hattest du in der Innenverteidigung jetzt mit einer anderen Aufstellung gerechnet, dass Oberdorf spielt? Also Heinz Oberdorf war doch zu erwarten.
Das vorne zumindest im Voraus auch schon so abzusehen.
Ja, dass Buchama spielt und Hottmann und Schleusener war auch zu erwarten, deshalb hatten wir sie jetzt ja eigentlich nicht genannt. Insgesamt exakt. Dann bis auf Zimbo und Oberdorf, was ja auch die Maximalanzahl an Spielern aus der letzten Saison ist, die noch verblieben ist. Ansonsten auch nur Neuzugänge, aber auch das ist ja
das zu erwarten gewesen. Also das ist nicht ganz korrekt, Tim. Paulina und Saug waren letzte Saison auch schon dabei.
Nee, ich meine jetzt die Startaufstellung.
Ja, ja, die hätten ja auch spielen können. Dann wäre das die maximale. Aber dass man sie nicht mit reinzählt, sagt ja auch schon ein bisschen was aus.
Das stimmt.
Die langgedienten, die altgedienten, ja.
Ja.
Ja, genau, es geht los und ja.
Also das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist in der dritten Minute. Da kommt so ein Flanke, Halbtorschuss und Ries zeigt das erste Mal, dass er an diesem Tag möglicherweise noch ein bisschen ins Spiel finden muss, um Sicherheit zu kriegen. Lässt den Ball dann, der natürlich auch unbequem ist, nur so abtropfen und ist da zum Glück nicht auf dem falschen Fuß erwischt worden. Es geht erstmal weiter und keine 4 Zeigerumdrehungen, nachdem diese Drittligasaison begonnen hat, kommt dann die Szene, wo man das erste Mal die große Wahrdiskussion aufmachen kann. Mit einem Waltenball wird Fabian Schleusener gefunden, der wird geklammert, fällt und die Schiedsrichterin hat auch nach dem Spiel, was ich lobenswert finde, gesagt, ja, wenn sie die Bilder nochmal so sieht, dann müsste sie da auch, wenn das natürlich so früh im Spiel ist, ein enormer Eingriff in den weiteren Verlauf des Spiels dann darstellen würde, schon die rote Karte ziehen. Ja, und dann bin ich mir auch ziemlich sicher, mit dem VAR hätte es die gegeben.
Das war schon mal ein dickes Ding. Das ist schon mein erstes. Das ist, also da bin ich mir nicht so sicher. Das hat die VARs der letzten Jahre haben gezeigt, dass man da sich auf gar nichts verlassen kann. Und das ist auch der Haupt, ja, das ist doch so. Eine der Hauptargumente auch gegen den VAR. Ich glaube, sie hat in der Antwort nach dem Spiel auch schon ein bisschen verraten, warum sie da nicht gepfiffen hat. Weil wenn sie pfeift, muss sie rot geben. Ja. Dieses Nachdenken darüber, dass es schon einem sehr frühen Zeitpunkt ein großer Eingriff gewesen wäre, das ist so. Das ist zweifelsohne so.
Ja.
Und so, das Ding ist halt, wenn ich dieses Foul sehe, denke ich halt nicht, dafür soll es eine rote Karte geben. So. Es ist trotzdem ein Fehler, klar. So. Ich muss aber sagen, es war ja nicht mal die erste, was du eben gesagt hast, in der dritten Minute, das war nicht das erste, was ich aufgeschrieben hatte, sondern ich hatte vorher schon den Eindruck, dass die Fortuna auch schon im Spiel ist. Und klar, das hätte eine rote Karte sein müssen, laut den Regeln, würde ich auch so sehen. Aber ich hatte jetzt nicht den, also ich habe zu dem Zeitpunkt noch gedacht, okay, beträgt man auch ohne die rote Karte hin, deswegen lass uns das mal weiter gucken hier. Und habe es jetzt auch im Nachhinein, muss ich sagen, ist das nicht für mich eine der wichtigsten Szenen dieses Spiels. Es ist de facto sicherlich eine der wichtigsten Szenen des Spiels, aber wenn ich über dieses Spiel nachdenke, denke ich nicht ewig über diese Szene nach. Sondern gibt es andere Sachen, die mir nicht gefallen haben oder die mir gefallen haben, die für mich dieses Spiel sehr viel wichtiger oder aussagekräftiger machen oder auch nicht, als jetzt diese Entscheidung der rote Karte. Obwohl es natürlich zweifelsohne das Spiel komplett auf den Kopf gestellt hätte. Ja,
ja, ungenommen. Also klar, dadurch, dass es 11-11 über 90 Minuten gespielt wurde, ist dieses Spiel aussagekräftiger und wir haben mehr darüber gelernt, wie die Fortuna gegen den ersten Drittligisten, der jetzt mal die Maske hat fallen lassen, weil wir die alle nicht einschätzen können, wie Fortuna da agiert und natürlich macht es dann das für uns aussagekräftiger für die nächsten Wochen. Aber natürlich, wenn es da eine rote Karte gibt, dann ist das ein anderes Spiel und deshalb ist das schon eine der Situationen, die das Spiel am meisten mit beeinflusst hat.
Ja, ganz klar. Also vor allem ja auch, weil gerade es dieser Fortuna-Mannschaft, glaube ich, unglaublich gut getan hätte, eben nicht gegen 11 Leute zu spielen, die sich da irgendwie voll reinhauen und halt voll marschieren können. Weil ich meine, dieser Fortuna-Mannschaft geht ja sowieso das Thema Tempo relativ ab und eben auch dem einen oder anderen Spieler das Thema Fitness und Kondition. Also gerade bei Benger und Förster hat man es ja, glaube ich, ganz krass gesehen, aber auch einfach insgesamt. So, ich glaube, das hätte wirklich viel, viel beeinflusst in der Hinsicht, wenn man einfach weniger hätte laufen müssen. Aber auf der anderen Seite finde ich halt auch, dass man da irgendwie nicht das Gefühl hat, dass man da jetzt irgendwie besonders betrogen wurde, gerade weil man es ja eben auch dann im sonstigen Spiel eigentlich kaum noch geschafft hat, so gut wie in den ersten 10 Minuten halt eben diese Bälle hinter die Kette zu spielen. Und das schon eher eine kleine Freak, eine Freak-Situation halt eben gewesen ist. So, von daher, ja, ist es dann halt eben einfach so, muss man halt eben fressen. Und ich glaube, dass dieses Thema mit den Fehlentscheidungen sowieso jetzt einfach eins sein wird, das uns noch viel, viel mehr als wir denken, einfach ganz, ganz regelmäßig jetzt hier begleiten wird irgendwie in dieser Saison. Ja, das muss man dann eben einfach auch schon nach 4 Minuten eben realisieren. Das ist halt jetzt so.
Nee, ist es nicht. Es wäre halt mit 3 und 4 Minuten in der zweiten Liga mit VR genauso gewesen. Da hätte genauso die Sache sein können, dass es halt, da hätten wir uns darüber aufgeregt, weil der VR halt ein dummer Scheiß ist. Sondern das ist halt Teil des Fußballsports. Das ist halt immer jeder Liga so. Klar sind die Liga Schiedsrichter in der dritten Liga schlechter. Und dann redet man sich darüber. Und das ist, glaube ich, auch ein Faktor, über den es geht. Aber ich glaube halt nicht, also gerade weil ich natürlich auch ein VAR-Verachter bin, das ist mir schon klar, ist das für mich irgendwie, das ist ein Thema, das immer da ist. Es ist in der zweiten Liga, in der ersten Liga, es ist in der dritten Liga so. Es ist halt nur anders gelagert. Jetzt ist halt quasi das menschliche Versagen stärker oder nicht so stark, weil beim VAR ist es nochmal krasser, weil du eine Gelegenheit hast, dreimal drauf zu gucken und so. Es sind halt weniger Menschen involviert, die Hauptschiedsrichterin in diesem Fall und halt die beiden Assistenten. Und klar, gerade bei dem Spiel, darüber werden wir vielleicht auch noch weiter reden, war die Schiedsrichterleistung sehr schlecht von allen dreien. Und das ist ein Faktor. Und natürlich sind die Schiedsrichter der dritten Liga schlechter. Und natürlich wird man darüber reden müssen. Aber es ist für mich jetzt kein, oh, wir müssen jetzt mal über die Schiedsrichter reden. Nee, über die Schiedsrichter reden wir die ganze Zeit. Egal, ob es ein VAR gibt oder nicht. Deswegen, ja. Es ist natürlich, wird ein Thema sein, da hast du recht. Aber ich muss halt sagen, dass ich das ein bisschen, also Lu, du hast jetzt schon sehr den Blick auf das gesamte Spiel. Ich muss sagen, in den ersten 10 Minuten war ich, trotz meiner komplett negativen Grundstimmung, sehr überzeugt, dass die Fortuna dieses Spiel gewinnt. Weil ich habe eine Waldhof-Mannheim-Mannschaft gesehen, die komplett vogelwild verteidigt hat. Vogelwilder als die Fortuna im Rest des Spiels, das sie verteidigen sollte. Und die Fortuna es nicht geschafft hat, daraus 2 Tore zu machen. Das hätten nämlich entspannt machen können. Und das hätte nämlich, glaube ich, einen größeren Einfluss auf dieses Spiel gehabt, als die rote Karte. Wenn die Fortuna nämlich jetzt mit 11-11 die Chancen gemacht hätte, ja. Hottmann, der zweimal verschießt, wenn ich mich das richtig erinnere, dann dieses, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Fortunen direkt nach der nicht gegebenen roten Karte die Gelegenheit hatte, ein Tor zu schießen und dann sie sich alle gegenseitig den Ball hin und her geschoben hatten. Ja, wenn man die Flanken ein wenig präziser ausgespielt hätte, hätte es vielleicht sogar noch mehr Chancen gegeben. Also das ist, glaube ich, das, was ich, wenn ich an den Spielverlauf denke, sehr viel stärker bewerte als diese nicht gegebene rote Karte, sondern dass die Fortuna einfach versäumt, 2-0 nach 10 Minuten zu, oder zumindest 1-0 in Führung zu stehen. Das wäre vollkommen verdient gewesen.
Ja, bin ich hundertprozentig bei dir. Also ja. diese Anfangsphase ist für mich auch die absolut entscheidende Phase, warum man das Spiel verliert, wenn man nämlich eben nicht Kapital daraus schlägt, was man halt eben alles angeboten bekommt von Waldhof Mannheim. Und ich glaube, gerade weil dieses Spiel eben in beide Richtungen so unglaublich wild ist, sind wir vielleicht eben auch noch mal mehr irgendwie emotional so kalt erwischt worden wie von dieser Liga, weil es da wirklich einfach hin und her ging und einfach 1000 Gelegenheiten dazu gab, hundertprozentige Chancen herauszuspielen. Und teilweise gab es dann diese Chancen auch, wie zum Beispiel für Hottmann, aber einfach oft wurden die halt liegen gelassen oder es gab gar nicht einen sauberen Abschluss. Also auch irgendwie, weiß ich nicht, Förster hat ja dieses Ding nach einer Ecke, wo er einfach am Elfmeterpunkt einen Ball, der halt irgendwie ganz ruhig auf ihn zuläuft, einfach überhaupt nicht richtig trifft und so. Also es gab so viele Gelegenheiten in den ersten 10, 15 Minuten, da einfach schon
früh Ergebnisse
zu sorgen, während man selber hinten halt auch geschwommen ist, dass das einfach eine unglaublich intensive Phase halt eben gewesen ist. Aber ja, ich finde, man kann halt eben einfach festhalten, da hat man halt irgendwie liegen gelassen, sich dann eben auch früh mit so einer Führung eben Sicherheit zu holen. Ja, das kommt natürlich dann halt kurze Zeit später dann eben wie ein Bumerang zurück, Moritz.
Ich würde gerne noch sagen, dass ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich habe ja jetzt ein paar Alexander-Ende-Spiele gesehen und war doch relativ überrascht davon, wie man das Spiel anging. Es waren sehr, sehr viele lange Bälle von Anfang an, um wahrscheinlich das hohe Pressing der Mannheimer schnell zu überspielen. Und was Jan vorhin angesprochen hat, dieses vogelwilde Verteidigen, also Mannheim ist da ja erstmal überhaupt nicht mit klargekommen. Das hat ja wirklich hervorragend funktioniert, weswegen ich eben
auch... Keinen Kopfball gewonnen. Kein,
glaube ja, ich. Ja, ich war auch deswegen am Anfang sehr optimistisch, auch wenn es wild war. Außerdem immer wieder gesehen, dass es Laufwege gab, die dann angeboten wurden, aber nicht wahrgenommen wurden, weil die Pässe da nicht hingekommen sind und so. Aber da ist eigentlich unheimlich viel passiert, wo ich gedacht habe, okay, also ich war erstmal einfach wirklich überrascht, weil dieses ganze Klein-Klein-Spiel, was wir viel von Alexander Ende kennen, diese Grüppchenbildungen, um immer Anspielpartner zu haben und so weiter, das hat ja erstmal kaum stattgefunden. Sondern man hat halt schnell das Mittelfeld überbrückt, was auch dazu geführt hat, dass das Zentrum relativ schnell frei und leer war, weswegen dann auch Mannheim ein paar Mal ziemlich plötzlich ziemlich easy an den 16er gekommen ist, was ja dann auch später mit diesem Gegentor, was Lou schon angesprochen hat, ja auch tatsächlich dann ins Kontor schlägt mit dem 0-1, dass man da relativ viel Platz hat in diesem Mittelfeld, auch wenn das da irgendwie so eine doppelte Ballverlust gegen Pressing-Situation ist. Und also ich fand das ziemlich überraschend und dann, als es halt einigermaßen funktionierte, wo ich auch gedacht habe, okay, Ende wird viel dafür kritisiert, dass er nur seinen Stiefel durchspielen kann und in allen Situationen immer dasselbe machen möchte. Da hat er zumindest eine andere Herangehensweise geübt. Und es war zumindest am Anfang einigermaßen erfolgsversprechend. Ich weiß nicht genau, wann. Das wurde dann vom Kommentator netterweise aufgedeckt. Mir selbst war es nicht aufgefallen. Aber dann, als es dann erwähnt wurde, ich weiß nicht, ob es Klos war, der war ja irgendwie einigermaßen verträglich. Und er sagte, jo, jetzt guck mal, jetzt haben die Mannheimer da einen weiteren Verteidiger hingesetzt. Und ab da haben auch diese Zuspiele zwischen Schleusener und Hauptmann nicht mehr so gut gepasst, weil die einfach zu dritt gegen zwei verteidigt haben und vorher eben nur Mann gegen Mann. Und da haben die Fortuna ja einfach immer besser ausgesehen als ihre Gegenspieler.
Ja, auch weil es halt, wie du sagst, diese langen Bälle, die dann später aufgedeckten Schwächen im Mittelfeld der Fortuna auch überdeckt haben.
Aber von dem wusste ich da noch nichts.
Ja, und ich würde halt auch sagen, vielleicht wollte Ende auch gar nicht so, dass die so spielen.
Das würde ich jetzt mal bezweifeln, weil das sind ja auch Sachen, die die halt ganz klar in der Vorbereitung ja auch gesagt wurden, dass man sich da jetzt umstellen will, dass man halt lange Bälle, dass man viel mehr lange Bälle irgendwie einbinden will, hat man in der Vorbereitung dann auch teilweise, glaube ich, so gespielt und es wurde ganz klar als das benannt, was man halt eben ändern will. Man hat irgendwie ganz klar gesagt, dass man mit diesen Überladungen halt eben auch spielen will und ich finde auch das hat man irgendwie gesehen, wenn man den langen Ball nicht gespielt hat. War das irgendwie ein ganz, ganz typisches Muster, dass halt irgendwie gerade Bucama häufig von seiner linken Achterposition halt eben in den rechten Halbraum halt irgendwie rübergeschoben ist, um da halt irgendwie Überzahlen herzustellen. Im Idealfall wollte man dann irgendwie damit Van der Sloot irgendwie auf der Seite halt in 1 gegen 1 bringen. So auch das hat irgendwie immer mal wieder halt wirklich auch gut funktioniert, wenn man halt
auf
eben
auf der dann, rechten Seite, da hat es mal geklappt, auch mit Zimbo im Verbund. Ja.
Genau, weil Zimbo hat halt eben nicht überladen, weil ich glaube, das auch wirklich nicht sein Spiel ist, so, ne? Weil er ist ja eben auch auf einer fachfremden Position halt eingesetzt worden. Ich glaube, da wollte man ihn jetzt, glaube ich, nicht noch zwingend irgendwie damit überladen. Anforderungstechnisch da halt irgendwie noch nicht auf eine andere Seite zu gehen und vor allen Dingen. Ist ja, glaube ich, auch ein bisschen klar, wenn man auf die Aufstellung halt schaut, dass halt die rechte Seite ist, die halt eben auch mehr Verantwortung bekommt im Spiel nach vorne, wenn halt links mit Amagnepong halt irgendwie jemand, der sein Debüt für die Fortuna halt spielt, halt eben auch nicht auf seiner starken Seite, sondern ist ja eigentlich auch ein Innenverteidiger, der besser Rechtsverteidiger spielen kann, ist so quasi seine dritte Position. Linksverteidiger zu spielen mit einem starken rechten Fuß, so dass der nach vorne jetzt nicht so super krass anschieben soll, wie halt ein Van der Sloot, wo halt die Offensive sowieso eigentlich das stärkere Profil ist gegenüber der Defensive. So ist es eigentlich klar, dass man es halt wie so lösen will und dann auch so lösen muss. Und es hat, wenn man einfach mal ruhig aus der Abwehr halt rausgespielt hat, finde ich, hat man das halt ganz, ganz klar gesehen. Aber man hat halt eben diese Situation gar nicht so oft herstellen können, einfach weil es so ein chaotisches Spiel war, wo es einfach viel hin und her ging und immer voll drauf und beide Teams halt voll im Gegenpressing und sofort wieder ins Gegenpressing und deswegen finde ich, hat man das halt schon, man hat durchaus schon irgendwie alle Elemente gesehen, die man, glaube ich, irgendwie auch erwarten konnte von diesem Ende-Fußball. Allerdings halt, glaube ich, nicht so umgesetzt, wie das halt eben gewollt war. Und es hat Ende ja auch ganz klar nach dem Spiel halt gesagt, dass er speziell mit der ersten Halbzeit unglaublich unzufrieden war, weil man da eine super, super schlechte Leistung gegen den Ball abgegeben hat. Und ich glaube, das konnten wir ja auch einfach sehen, dass es einfach nicht das war, was Fortuna spielen wollte, weil man einfach die Kontrolle in diesem Spiel nicht gehabt hat.
Ja, beziehungsweise es bricht dann halt über gegen den Ball geredet. Also wir haben jetzt erstmal auch mal mit dem Ball geredet.
Weil man das in den ersten 10 Minuten, über die wir jetzt sehr viel Zeit gesprochen haben, aber auch finde ich zu Recht, gar nicht so, weil da hat Mannheim noch nicht viel draus machen können. Und wie gesagt, Ende sagt auch vollkommen zu Recht, man hat dieses Spiel wegen dieser ersten Halbzeit verloren. Und wenn man uns bisher zugehört hat, ist das ja erstmal eine überraschende Aussage und auch, dass ich ihm da jetzt zurechtgeben würde, weil das bricht dann sehr stark danach. Und dieses 1-0 ist sicherlich ein Faktor, den man nicht hinausrechnen muss, was so die Verunsicherung danach angeht, die mit den Händen zu greifen war vielleicht auch. Und auch wie es gefallen ist, im Mittelfeld wird der Gegner nur halbherzig angegangen, hat Platz, schießt aus einer gewissen Distanz aufs Tor, zentral senkt der Ball sich rein und Lasse Ries kann ihn nicht halten. Es ist halt ein Torwartfehler. Ich glaube, das muss man so sagen, wenn man sich das anguckt, auch wenn der Ball eine sehr rasant fallende Flugkurve hat. Er steht halt nicht richtig für den Moment. Er rechnet auch nicht damit. Und das war etwas, was man ja vorher auch in der dritten Minute, was hatte Tim angesprochen, auch schon gesehen hat. Das Spiel im 16er, das Stellungsspiel im 16er war in dieser Anfangszeit von Lasse Ries nicht ideal. Er wirkte insgesamt sehr verunsichert in dieser ersten Hälfte. Er hat keine Sicherheit ausgestrahlt und der Gegentreffer hat da sicherlich auch das Seinige zu beigetragen oder war auch ein Symptom dieser Unsicherheit.
Ich möchte nur kurz einschieben, dass ich glaube, dass diese Flanke dass es so eine abgerutschte Flanke ist, die du da ansprichst. Da, ja, genau, die ja abprallen
lässt. Trotzdem sieht das alles nicht ganz.
Ja, es sieht blöd aus, aber es ist halt auch irgendwie so ein Freakball. Naja.
Ja, aber es passt dann halt, diese eine Szene für sich, würde ich sagen, könnte man einfach wegtun. Für diese erste Halbzeit, in der zweiten Halbzeit würde ich auch noch gerne mal über Lasseries sprechen, aber in dieser ersten Halbzeit passte dann dieses Gegentor leider auch ins Bild.
Ja, so. Kommt später nochmal so in der Ecke, da sieht er auch nochmal unsicher aus, die er eigentlich fangen kann und nicht richtig fängt. Also das summierte sich dann und ist natürlich klar, nach diesem Tor, da sieht er nicht gut aus, kann man ihn auch nicht komplett von Schuld frei sprechen, dass das nichts Positives mit seinem Selbstvertrauen gemacht hat. Ja, wir müssen da über ganz kurz, auch wenn zu Genüge der Reporter da irgendwie die ganze Halbzeit drüber geredet hat und das auch ein bisschen aufgeregt hat, über die Sonne und die Kappe reden. Wahrscheinlich.
Ich würde nämlich das nicht nur kurz machen und würde das dann halt zum Anlass nehmen, auch mal über das Ambiente Magenta Sport zu sprechen.
Okay, ja. Also ich denke mal, wahrscheinlich, es ist 19 Uhr, weiß ich nicht, 18, 19 Uhr 19. Die Sonne steht extrem tief. Ob da jetzt unbedingt die Kappe angebracht ist, das muss Lasseries am besten selber wissen. Und hat er halt nicht aufgehabt, sieht dann ungünstig aus. Dann findet die Kamera diese Kappe, wird nochmal vom Regisseur reingeschnitten und dann hat man natürlich sein gefundenes Fressen. Ich denke mal, wenn es ihm da was gebracht hätte, hätte er die aufgehabt. So.
Das unterschätzt, also dieses Zeigen der Kappe, das passiert, es ist nicht sofort nach dem Tor, sondern es ist Teil dieses ewigen Narrativs, das der Kommentator Christian Straßburger bedient hat. Der hat in den folgenden Minuten nicht über nichts anderes gesprochen, dass er diese Kappe nicht aufzieht und quasi, warum gibt ihm denn keiner eine Kappe? Und dann fällt einem Mitarbeiter von Magenta Sport auf, dass die Kappe ja im 16er liegt und dann geht es darum, warum zieht er denn sie nicht an? Und Lasse Ries wird hier dargestellt als ein fahrlässiger Trottel, der halt diese Kappe nicht trägt. Und ich glaube, Tim, du hast schon einen Punkt genannt, warum diese Kappe überhaupt nichts geändert hätte, weil die Sonne einfach sehr tief war. Und aus dem Exilhörer wissen natürlich mehr und auch die Hörerinnen. Weil über Kappen haben wir ja schon gesprochen. Das ist bei Florian Kastenmeier schon aufgefallen, dass er diese Kappe nicht trägt. Und es gab ja dann, wir haben es dann auch aufgegriffen nochmal, diesen The Athletic Artikel, der das auch, diese Beobachtung, dass keine Kappen mehr von Torhütern getragen werden, aufgegriffen hat und gefragt hat, warum ist das so? Und eine der Antworten war, dass Torhüter es problematischer finden, wenn es einen Wechsel zwischen Schatten und Sonne gibt. Das heißt quasi, einige Torhüter finden es besser, die ganze Zeit geblendet zu werden, weil sie dann halt das Sichtfeld nicht mehr anpassen müssen. Wenn sie die Kappe tragen, ist die erstmal geschützt, aber dann müssen sie vielleicht dann doch kurz in die Sonne gucken und das ist halt irritierender, als insgesamt in die Sonne zu gucken. Diesen Artikel hat Christian Straßburger ganz offensichtlich nicht gelesen. Das ist okay. Ja, viele haben ihn nicht gelesen. Kein Problem. Ja, was ich schwieriger finde, ist die Situation, dass halt erstens, es ist ein junger Torwart, der sein erstes Spiel für diese Mannschaft macht, der einen Fehler macht. Okay. Ja. Das ist blöd für ihn und das kann man auch erwähnen, dass es ein Fehler ist. Was in der Folge dann aber passiert, ist halt einfach meines Erachtens Lasse Ries vor den Bus zu werfen. Denn es ist klar, jeder weiß, dass solche Spiele halt Emotionen auslösen und Christian Straßburgers einziges Ziel bei so einem Kommentar ist es, Emotionen auszulösen. Und wir erinnern uns auch noch, und das ist sicherlich bei meiner Bewertungssituation sehr stark prägend gewesen, dass Florian Kastenmeier bei seinem Debüt auch einen Fehler gemacht hat, der auch das 1:0 gegen Werder Bremen damals verursacht hat und er dann halt sehr im Nachhinein erzählt hat, dass er halt Todesdrohungen bekommen hat. Dass Spieler, die Fehler in Spielen machen, danach halt auf Social Media und sonst wie halt zum Abschluss freigegeben sind, das wissen wir alle. Und das muss man auch als Kommentator wissen. Und dann halt so sich da einzuschreiben und halt Lasse Ries so darzustellen, finde ich halt schwierig. Und diese Kappe, die dann halt gezeigt wird, die könnte auch ein Indiz dafür sein, darüber nachzudenken, warum Lasse Ries sich bewusst dafür entscheidet. Dass es vielleicht einen Grund gibt, den man vielleicht gerade in dem Moment nicht sieht, aber sich einen Grund gibt, warum er diese Kappe nicht trägt. Stattdessen wird es genutzt, um Lasse Ries quasi als jemanden, der halt fahrlässig mit dem sportlichen Glück von Fortuna Düsseldorf umgeht, finde ich schwierig. Ich finde halt, wird halt Christian Straßburger seiner Verantwortung nicht gerecht. Und das ist, glaube ich, es ist sehr schwierig, das zu machen. Sehr gute Kommentatoren können das. Ja, ich glaube, bei Christian Straßburger führt noch ein anderer Faktor dazu, dass er das nicht sieht. Weil er halt nämlich nicht ein Mittler von Emotionen sein will. Gute Kommentatoren vermitteln die Emotionen, die im Stadion auf dem Platz sind. Christian Straßburger will selber Emotionen herstellen. Und das ist das eine. Und ich glaube halt, das ist den krassen Logiken der Clips und man kann das dann auf TikTok und auf Instagram reinspielen, indem man halt möglichst häufig ins Mikro schreit. Das ist auch etwas, was ihn halt auszeichnet und deshalb hat er auch vielleicht Erfolg, weil das halt bei Instagram und bei TikTok gut läuft. Das ist auch der Grund, warum ich das nicht so überzeugend finde. Aber wenn man so reingeht und sich selber ständig hineinsteigert in die Situation und selber keine Distanz zu dem gewinnen kann, weil man halt ständig Emotionen kreieren will als Kommentator, dann läuft es dazu, dass man halt das auf Kosten von einzelnen Spielern macht, weil man sie halt vor den Bus schmeißt, weil man halt denen, was sie auf dem Platz tun, nicht gerecht wird. Und das hat mich sehr geärgert. Ich habe ihm übrigens auch geschrieben, Christian Straßburger, er hat mir auch geantwortet. Ich möchte da nicht weiter darüber zu sagen, weil das war halt, es war keine offizielle Anfrage, dass er halt sich quasi für diesen Podcast hier Stellung bezieht, sondern deshalb sage ich dazu jetzt nicht weiter. Ja, genau, deshalb sage ich dazu jetzt nicht weiter, wie das halt, wie das gelaufen ist, aber ich habe es ihm gesagt, so wie ich das wahrgenommen habe und es hat mich wahnsinnig geärgert. Und natürlich vielleicht auch wegen der Florian Kastenmeier-Geschichte und vielleicht auch wegen der allgemeinen sehr negativen Grundhaltung, die wir ja schon beschrieben haben. Das spielt sicherlich auch eine Rolle.
Ja. Und ihr, liebe Hörer, wisst das natürlich alle. Das richtige Medium, um sich in Emotionen reinzusteigern, ist der Podcast. Danke dafür, Jan.
Ja, aber das Ding ist halt, wir sind ein Fan-Podcast. Das ist quasi okay, wenn wir das machen, und trotzdem müssen wir ja aufpassen, wenn wir halt uns bei Klaus Allofs und keine Ahnung was bei Borger-Ding, da sind wir auch vielleicht manchmal drüber und das ist dann auch schwierig. Da muss man sich selber hinterfragen, selbst wenn man der trottelige Fan-Podcast ist. Aber wenn man Kommentator bei einer nationalen Übertragung ist, ist es nicht die Aufgabe, sich ständig in Emotionen reinzusteigern. Das ist die Aufgabe der Fans und du kannst halt die Emotionen der Fans halt vermitteln, aber nicht selber herstellen. So, das finde ich halt scheiße. Das ist nicht meine Art und Weise, wie ich gerne Fußball begleitet wird. Andere finden das vielleicht okay, das ist eine Geschmackssache auch. Ja, so ist das halt. Das ist sein Stil. Bewerten halt die Sender so, aber gut. Ja.
Ist vielleicht auch eine Gewöhnungssache, dass wir jetzt in der dritten Liga mit Drittliga-Kommentatoren zu tun haben.
Als am Ende Fabian Klos, den ich eigentlich sehr loben möchte für seine doch sachliche Art und Weise, am Ende gesagt hat, du hast halt gar nicht so viel geschrien, Christian, habe ich doch gedacht, ach du Scheiße, was steht uns hier noch bevor?
Ja, das habe ich auf jeden Fall auch gedacht. Also von daher auch wirklich auch nochmal vielen Dank für deine Worte, Jan. Also das waren, glaube ich, so Gedanken, die ich nicht so klar hatte irgendwie während des Spiels. Ich war sowieso schon aggressiv aufgeladen, irgendwie wegen dieser Art und Weise, das Spiel zu kommentieren, gegenüber Christian Straßburger dann im Augenblick, weil ich das auch einfach einfach völlig unpassend fand. Das ist auch wirklich überhaupt nicht mein Stil. Deswegen habe ich das dann speziell in diesem Augenblick gar nicht mehr so fein wahrgenommen, was da vielleicht irgendwie doch mal eben zusätzlich die Problematik gewesen ist. Auch weil ich natürlich dann auch noch die zusätzliche Aufgabe hatte, mich selber irgendwie darüber aufzuregen, was Herr Lasse Ries da passiert ist. Also da war ich ja dann durchaus nicht vorgefeit, gerade weil es ja auch wirklich nicht der einzige Fehler war, der mir da unterlaufen ist. Ihr habt das ja auch schon genannt. Es gibt ja dann auch noch was eigentlich fast noch das Schockierendste war, noch so ein Ball, den er da halt irgendwie unterläuft, der vorher sogar noch einmal auftippt. Also das war eigentlich so, fand ich, so von der reinen Aufgabenstellung her irgendwie fast eben das Schwerwiegendste, wo man einfach sehen konnte, bei ihm läuft halt irgendwie gar nichts zusammen. Was man hoffentlich ja wirklich einfach damit erklären kann, dass da vielleicht die Sonne so tief gestanden hat. Aber es war dann halt eben unglücklicherweise so, dass eben dann eben diese Kappe und dadurch eben auch dieser Fehler so zu dem großen Thema bei der Übertragung halt eben gemacht wurden. Und auch wenn das natürlich letztendlich wirklich auch spielentscheidend gewesen ist oder mitspielentscheidend gewesen ist, gab es, glaube ich, eben viele andere Aspekte, auf die dann halt eben dadurch eben kein Fokus mehr gelegt wurde, gerade eben darauf, wie unglaublich wild es halt eben insgesamt zuging. Und das war halt super schade, weil das einfach dann komplett untergegangen ist.
Eine letzte Sache dazu noch und dann können wir auch weitergehen. Alle Fortuna-Fans oder auch alle unsere Zuhörer, die haben sich vielleicht unsere Saisonvorschau angehört und dadurch ein paar Aspekte aus den Vorbereitungsspielen mitbekommen. Aber sehr viele haben ja da die Mannschaft zum ersten Mal gesehen, unter anderem mein Bruder und mein Vater, mit denen ich das Spiel zusammen geguckt habe und da auch das erste Mal Lasse Ries gesehen und dann schon so ein Torwartproblem in der nächsten Saison herbeigeredet. Und das war auch etwas, was mich in dem Moment, wo ich immer abwiegeln musste, weil das in den Vorbereitungsspielen durchaus besser aussah, was mich in dem Moment auch vom Kommentator abgelenkt hat, dass da noch zwei weitere Kommentatoren bei mir im Wohnzimmer saßen.
So, ich möchte hier keinen Namen nennen, aber es gab nach dem Spiel auch durchaus einen in unserer Runde, der ein Torwartproblem benannt hat. Da können wir eben gerne nochmal drüber sprechen, Lou, am Ende.
Aber können wir gerne machen. Also habe ich mir aufgeschrieben, dass man das zumindest anspricht, weil der Punkt steht für mich schon auch irgendwie immer noch. Auf jeden Fall machen wir aber gerne nach dem Spiel.
Wir lernen diese Mannschaft kennen und dann muss man das halt auch konstatieren. Mit diesem 1:0 ist der Bruch, der vielleicht vorher auch schon da war, quasi vollendet. Waldhof Mannheim ist die bessere Mannschaft, gewinnt die Zweikämpfe und die Fortuna läuft auch hinterher. Das Problem, dass man halt, und das verstärkt die Negativität noch, weil man halt viele Probleme, die man vorher schon erahnen konnte, mit Hinblick auf Kader und Alexander Endes Herangehensweise, dann sieht. Tempo ist ein Defizit und über die Außen geht viel. Es gibt viele Standards für Waldhof Mannheim, die immer auch mal reinfallen können. Also es gibt viele Ecken und so weiter. Und die Fortuna kriegt keinen Ball auf Bein auf die Erde. Gerade das Mittelfeld, Marcel Benger hat es nicht geschafft, da irgendwie die Rolle im defensiven Mittelfeld zuzumachen. Auch die beiden anderen, Buschammer und Simbo, waren jetzt nicht total überzeugt. Ich fand den interessantesten Spieler der ersten Halbzeit eigentlich Erik Hottmann, weil in den ersten 15 Minuten dachte ich, Erik Hottmann wird auf jeden Fall der absolute Lieblingsspieler für mich. Beste Verpflichtung, die man sich nur vorstellen kann. Der hat jeden Zweikampf geholt, der hat alle Bälle geholt. Nach dem Tor habe ich gedacht, okay, Erik Hottmann kann einfach keinen Ball verarbeiten. Das ist ja schlecht. Der kann ja mit dem Ball gar nichts. Und das hat es dann im Laufe dieser ersten aber auch wieder so ein bisschen, okay, er kann bestimmte Sachen nicht, aber er kann auch noch sehr viel und vor allem hängt er sich in dieser Situation, wo es richtig scheiße läuft für die Fortuna, ganz sichtbar auch total rein. Ja, und er stand für die ganze Auf und Ab dieser ersten Halbzeit und vielleicht auch die Probleme, die diese Mannschaft hat, aber was auch nicht nur schlecht ist vielleicht, habe ich zumindest bei Erik Hottmann gesehen. Also erst von Himmel hoch zu jaufen, zu Tode betrübt und dann am Ende so irgendwas in der Mitte, aber er haut sich halt rein, das finde ich schon mal gut.
Genau, also und das kann man ja der Mannschaft durchaus, dass vieles noch nicht rund gelaufen ist und gerade auch das Anlaufverhalten in der ersten Halbzeit überhaupt nicht geklappt hat. Die Einstellung, da kann man denen ja keinen Vorwurf machen und Hottmann ist da eigentlich das beste Beispiel, finde ich. Also was der einfach hat sich immer komplett reingeworfen und hat aber trotzdem, ist trotzdem nicht alles so gelaufen, wie er sich wahrscheinlich vorgestellt hat. Und trotzdem ein Spieler, glaube ich, der für die dritte Liga sehr, sehr wertvoll werden wird.
Ja, ich finde dann noch ganz interessant, dass ja Alexander Ende nach dem Spiel auch nochmal anspricht, dass es eben kaum eine Verbindung zwischen der Abwehr und dem Sturm gab. Das fand ich eigentlich auch von Anfang an relativ offensichtlich. Es hat nur dann einfach überhaupt nicht mehr funktioniert nach diesem Gegentreffer, weil diese langen Bälle auch einfach gar nicht mehr angekommen sind. Und Alexander Ende hat dann gesagt, was nicht der Plan war, dass eben die Abwehrkette so weit hinten steht, ne? Dass man eigentlich die Viererkette deutlich weiter vorne gehabt hätte, weil, was ich ziemlich frappierend fand, war, dass sowohl Pressing als auch Gegenpressing wirklich überhaupt nicht funktioniert hat oder nicht gut funktioniert hat. So, ne? Man ist wirklich eher blind angelaufen. Man hat auch die zweiten Bälle nicht mehr bekommen und so. Und das fand ich halt zum Beispiel was ich bei Alexander Inde eigentlich meistens anders gesehen hatte. Dass ein Pressing eigentlich ein relativ gut geplantes gut geplante Aktion meistens ist und dass im Gegenpressing auch da die Positionierungen richtig sind, so dass der Ballbesitz, wenn man den Ball gewinnt, dann eben auch in den eigenen Reihen bleibt. Und das ist vielleicht wirklich dann dem geschuldet, dass da zwei Leute standen, die praktisch gar nicht mit der Mannschaft trainiert haben und die auch überhaupt nicht spielfit waren etc. So, dass man da vielleicht sagen kann, okay, da gibt es einfach noch Potenzial. Also es gibt jetzt kein Potenzial darin, dass Dominik Heinz noch mal ein bisschen schneller laufen können wird. Aber in so einem gemeinsamen Pressing und Anlaufen gibt es vielleicht auch das Potenzial, dass man das besser machen kann, wenn man sich besser kennt. Das Gleiche gilt eben für das, was ich vorhin auch schon angesprochen habe, mit den Laufwegen, die, finde ich, immer wieder da sind und einfach nicht bespielt werden, wenn man dann mal den Ball hat. So.
Ja. Ja. Also insgesamt, wenn man sich besser kennt, sollte man mit einer geringeren Laufleistung einfach mehr Spielanteile generieren können und weniger Spielanteile für den Gegner zulassen.
Aber ich möchte da noch anschließen, was Moritz sagt, weil ich einerseits ist das valide, was Alexander Ende sagt, wenn halt die Ketten so weit auseinander sind. Andererseits, wenn halt die Viererkette, die Defensive halt noch weiter hochrückt, dann hast du, glaube ich, das, was du dann in der zweiten Halbzeit sehr viel stärker siehst, nämlich dieses Tempodefizit, glaube ich, auch nochmal stärker offengelegt. Das konnte man in der ersten Halbzeit schon auch sehen, auch wenn es noch nicht so verpannt war, weil eben die Räume hinter der Viererkette noch nicht so weit offen waren, eben weil sie so tief standen. Deshalb bin ich mir da nicht so sicher, ob das nur gut ist. Und was du sagst, es gab so statische Situationen, wo auch ein Fortuna-Spieler einen Lauf angeboten hat, aber das hatten wir schon gesagt, man irgendwie dieses jetzt spiel den Ball doch, und dieser Pass kommt einfach nicht. Vielleicht auch aus dem defensiven Mittelfeld, aus dem Mittelfeld insgesamt eben diese Bälle noch nicht so in hinter die Kette vielleicht auch zu spielen. Das habe ich noch nicht gesehen, außer von Dominik Heinz, der das eben macht. Was eben aber, glaube ich, auch noch dazu geführt hat, also man muss sagen, vor der Halbzeit wird es besser. Es gibt dann auch diese Chance noch, wo Buschama sich da sehr stark durchdrückt und quasi also auf engstem Raum zwei Spieler aussteigen lässt und dann direkt vorm Torwart steht. Und es ist eigentlich zu wenig Raum zwischen ihm und Torwart, weil er so nah vorm Tor ist. Und auch der Pass dann irgendwie geblockt werden. Also der Pass kommt dann auf den Stürmer und es wird dann trotzdem geblockt, aber das ist eine gute Chance. Was genau, aber trotzdem
eine gute Flanke von Simbo noch.
Genau, also es passiert halt etwas. Man muss aber sagen, zu diesem Zeitpunkt hat die Schiedsrichterin oder das Schiedsrichtergespann halt nicht nur was diese vierte Minute, sondern einfach eine Wahnsinn zu dieser Wildheit und dieser Unruhe dieses Spiels auch ihren Teil beigetragen. Weil es keine klare Linie zu erkennen war, fand ich, sondern vielleicht auch jetzt durch meinen Fortuna-Blick, es war schon eher, dass das Heimteam gewisse Vorteile hatte, wenn mal was laufen gelassen wurde und bei der Fortuna vielleicht ein bisschen mehr abgepfiffen wurde, aber insgesamt war nicht ganz zu einzuschätzen, wie die zu Entscheidungen kommt oder ob das ist nicht eine einheitliche Linie und diese gelbe Karte
zu einhaken. Dann.
Ja, bitte.
Weil dieses Interview hinterher, wir haben ja schon über dieses Interview gesprochen, was ich sehr offen und sehr gut fand. Ich habe es jetzt vorhin nicht angesprochen, aber ich finde, jetzt passt es doch auch rein. Sie sagt ja dann, es gibt diese Szene, wo sie sich gegen die rote Karte entscheidet und sagt dann, an dieser Entscheidung werde ich gemessen. Wenn ich da nichts gebe, kann ich hier nicht kleinlich abpfeifen und so. Und ich habe, ne, so, dann muss ich für den Rest des
Ja, sie aber macht es dann halt zum Teil schon.
Sehr viele Sachen, aber sie versucht sehr viele Sachen laufen zu lassen und weiß nicht genau, wo sie dann die Grenze ziehen muss. Und da habe ich das Gefühl, das macht wirklich einen Einfluss aufs Spiel, weil es dann chaotisch und wild ist und dann gehen eben Entscheidungen zu unseren Ungunsten häufig aus. Bin ich auch deiner Meinung. Aber ich glaube, sie hat sich damit auch selber ein Problem eingebrockt.
Ohne Zweifel. Genau. Das ist, glaube ich, eine gute Ergänzung, wo das vielleicht herkommt. Also meine
das ist jetzt sehr Fortuna geprägt, ne? Also muss nicht faktisch sein, aber es gab durchaus die eine oder andere Situation, zum Beispiel mit Hottmann, wo der halt einen Foul gepfiffen bekommt, was einfach gar nichts war. Und da lässt sich es halt nicht laufen. Und dann die gelbe Karte für Dominik Heinz, sehr kleinlich. Ja, kann man sagen, ja, der sperrt da, aber da gibt es halt eine gelbe Karte. Und das hat nämlich Auswirkungen. Ich glaube, wenn die nicht so gepfiffen hätten, die Schiedsrichter gespannt sie, dann hätte Alexander Ende Dominik Heinz nicht rausgenommen zur Halbzeit. Weil ich glaube, dass der hatte halt das Risiko, dass halt er nicht kalkulieren konnte, wie sie pfeifen würde. Und ich hatte mich in der Situation auch gedacht, okay, wenn das jetzt gelb ist, dann ist die gelb-rote Karte nicht weit. Und ja, das Spiel hätte auch dazu gepasst.
Also ist ja auch ganz klar, dass man ihn halt rausgenommen hat, weil man einfach dann in der zweiten Hälfte halt einfach höher stehen wollte und es dann eben Dominik Heinz nicht zugetraut hat, eben mit seinem geringen Tempo und eben vor allem dieser geringen Antrittsgeschwindigkeit halt eben diese großen Räume zu kontrollieren. Ich glaube, wenn man ihn halt nicht rausnimmt und er sich dann halt irgendwie gelb-rot einfängt, werden wir das wahrscheinlich auch kritisieren. Aber ich würde da schon gerne nochmal darauf hinweisen, was das eigentlich für eine absolute Katastrophe in der Außenwirkung ist und eigentlich auch in der Wirkung nach innen, in die Mannschaft hinein, wenn du halt jemanden wie Dominik Heinz, der ja, glaube ich, der erste mehr oder weniger gewesen ist, den du halt verpflichtet hast, der einfach als die absolute Achse, als der Führungsspieler halt eben gedacht ist, wenn du den halt nach einer gelben Karte rausnimmst im Spiel, wo du davon ausgehst, dass du jetzt eben noch mit sehr viel Ballbesitz hoch stehen wirst, weil das wird noch in sehr, sehr vielen Spielen der Fall sein. Das wird mehr oder weniger für alle Heimspiele gelten, bis man irgendwie mal in Führung liegen sollte. Und das wird auch für viele Auswärtsspiele gelten, weil die meisten Mannschaften sich halt eher hinten reinstellen werden. Und man wird auch einfach in vielen Spielen zurückliegen. Oder auch ein Unentschieden wird einfach sehr häufig trotzdem halt der Auslöser dafür sein, dass wir halt den Ball haben werden und dass wir halt draufgehen müssen und dass sich Mannschaften tief gegen uns zurückziehen werden. Also ich habe das schon in der Saisonvorschau angesprochen, dass ich da ein kleines Problem mit Dominik Heinz sehe. Aber dass das jetzt so schnell, so krass aufgedeckt wird, und es ist ja gar nicht mal unbedingt klar, ob es wirklich zu diesem Problem gekommen wäre, sondern es ist halt einfach allein die Trainerentscheidung, dass er da halt schon irgendwie nicht mehr den Mut hat, eben seinem absoluten Führungsspieler halt in dieser Situation, wo es eben auch einen Führungsspieler braucht, so wo diese Mannschaft Stabilität und Klarheit und Struktur und Ordnung irgendwie braucht, dass man da schon irgendwie so von dem abgeht, was man halt eigentlich tun will und wer man sein wird, dass man da sogar im Grunde genommen von seiner Identität ein Stück weit weggeht, könnte man sagen, finde ich dann irgendwie zusätzlich zu den Entscheidungen in der Startelf, die ja auch irgendwie schon an der einen oder anderen Stelle etwas fragwürdig gewesen sind, gerade irgendwie mit den Nominierungen von Förster und Benger, die ja einfach nicht ganz fit waren, für die sagt sehr viel darüber aus, wie überzeugt ein Alexander Ende und sein Team eigentlich gerade davon sind, was sie da tun und wie überzeugt sie vielleicht eben auch nicht sind, sondern das spricht für mich Bände darüber, dass man eigentlich gerade noch ziemlich irgendwie auf der Suche ist und irgendwie ja sich auch gerade eben noch ausprobiert mit diesem Gedanken, okay, es ist irgendwie klar, dass dieser Ende-Fußball der Saison 25-26, der halt eben zwei Zweitligisten hat absteigen lassen, dass der halt eben ein bisschen modifiziert werden muss. Aber dass eben genau ja das Trainerteam jetzt irgendwie noch schaut, an welcher Stelle müssen wir modifizieren und an welcher Stelle müssen wir uns vielleicht irgendwie selbst noch treu bleiben, das sieht man halt eben dort.
Ja, aber das hast du jetzt sorry, sehr
es sind
negativ.
Nicht zwei Mannschaften. Es sind nicht zwei Mannschaften am Ende Fußball abgestiegen. Also da muss man wirklich ja vor allem bei der Fortuna mal einen ganz großen.
Ja.
Also so.
Genau. Es ist auch Münster.
Bei Münster gab es ja auch Probleme.
Die Chance.
Aber natürlich ist
ja. Also ich meine das vor allen Dingen auch insofern, dass der Trainer aber gesagt hat, ne, also dass das sorgt dafür, dass man sich selber in Frage stellt. Das schleppt man mit sich und es sorgt eben dafür, dass man vielleicht sich eben nicht so sicher in dem ist, was man halt tut und was man vertritt.
Das ist eine mögliche Interpretation und ich glaube. Das kann man auch so sehen. Das finde ich auch nachvollziehbar, was du sagst. Dass aber natürlich das Trainerteam mit der Mannschaft noch ein bisschen auf der Suche ist, das finde ich jetzt ja nicht überraschend und das ist auch prinzipiell nicht das große. Es ist vielleicht nicht ideal, aber ich würde halt sagen, es ist schon auch okay und das kann man denen zugestehen. Ich finde bei diesen drei Wechseln, die dann halt. Ich war überrascht, dass es drei Wechsel sind. Und ich war auch überrascht, dass Dominik Heinz rauskommt, auch wenn ich gesagt habe, dort ist die gelb-rote Karte. Ich kann
bei allen drei Wechseln den Gedanken nachvollziehen, der dahinter steckt. Und bei 2 von 3 hat er, glaube ich, eine falsche Entscheidung getroffen. Also, dass man Konzbruch reinbringt und Förster rausnimmt, finde ich total nachvollziehbar. Förster ist noch nicht lange dabei, hat auf diesem Spiel nicht unbedingt einen Stempel aufgesetzt. Konzbruch hat eine gute Vorrunde, gute Vorbereitung gespielt, bringst du. Alles gut. Kannst du sogar von Anfang an bringen, theoretisch, aber egal. Ist, finde ich, in Ordnung. Bei Herr Dominik Heinz haben wir jetzt drüber gesprochen. Und bei Hottmann muss ich sagen, ich kann nachvollziehen, was er sich dabei gedacht hat. Dass er nämlich auch, wie ich auch gesehen hat, die Ballverarbeitung, die Bälle auf Schleusener kommen nicht so. Da gab es ein paar Situationen, wo er diesen Pass nicht spielt.
So, ja.
So, Paulina kann das besser. Das kann man so sehen. Bei Paulina kann das besser, weiß ich das nicht sicher. Aber halt das, was Hottmann in der ersten Halbzeit schon reingebracht hat und was eben auch wichtig ist, das hätte ich, glaube ich, in dieser zweiten Halbzeit auch noch gesehen, gerne weitergesehen. Und ihn da rauszunehmen, habe ich, also ich kann nachvollziehen, wo dieser Gedanke herkommt, das zu tun. Wahrscheinlich in meiner Interpretation dieser Auswechslung. Aber ich finde es als Signalwirkung, wie Lou das bei Dominik Heinz sagt, eigentlich schwierig, weil halt Hottmann erstens schon einen Impact hatte aufs Spiel positiv und zweitens eben als Typ, der da vorne drin halt irgendwie sich reinhaut, auch etwa ein Signal in dieser schwierigen Situation an die Mannschaft gebracht hat und dass Paulina das alles nicht ist, unabhängig von spielerischen Fragen, so ein Führungstyp, der halt irgendwie für Unruhe sorgt, das finde ich auch irgendwie nicht überraschend, was man dann gesehen hat. Es geht auf jeden Fall mit diesen 3 Wechseln in die zweite Halbzeit. Und was ich auch sagen würde, ist, dass wenn es einen Spieler gab, der halt irgendwie Probleme gezeigt hat in dieser ersten Halbzeit, dann war es halt Amian Pong. Da sah man, finde ich, schon, auch nicht so krass wie in der zweiten, aber in der ersten Halbzeit schon einige Momente, wo Waldhof Mannheim an die Grundlinie durchbricht und den Ball nach hinten spielen kann, zum Beispiel, dass er vor einer größeren Herausforderung steht. Und dass man ihm da eigentlich helfen muss. Und das tut er in der Halbzeit nicht. Und das wird er auch das gesamte Spiel über nicht tun.
Alexander, das wird auch im Spiel halt nicht so gut gemacht. Also da würde ich eben auch Bucama mit in die Verlosung bringen, der ein ums andere Mal eben auch da in schlechter Absprache auch einfach mit Amian Yampong zusammen dafür sorgt, dass eben dieses Loch, was dann Okeke heißt, da glaube ich immer wieder reißen kann, dass das überhaupt da ist und dass Amian Yampong dann immer wieder hinterherrennen muss und so, da würde ich schon auch Bucama mit einbeziehen, aber er war in Anführungszeichen die offensichtliche Auswechslung zur Halbzeit. Vor allem, weil wir ja vorher schon angesprochen hatten, wir haben da ja eigentlich einen Linksverteidiger im Kader. Ja, also ich finde, Amian Yampong hat dann später, ich meine, es ja, passiert ja dann erstmal direkt dieses Gegentor, natürlich genau über diese Seite. Da muss man dann aber auch noch hinzufügen, dass der Rückraum ja auch komplett leer ist. Also dieser Sechserraum wird überhaupt nicht abgedeckt.
Naja, es ist halt ein Seitenwechsel vorher, ne? Es ist ein Seitenwechsel, der den das Mittelfeld überbrückt. Amian Yampong gewinnt halt diesen Zweikampf nicht und okay, ist dann halt dann eben deswegen auch den Schritt zu spät.
Blank.
Ja. Ja, aber dann sind die halt schon durchgebrochen, klar. Ja, du hast
auf schon außen einen Punkt. Sind durchgebrochen. So, und ja, dann genau. Gibt es aber da einfach jemanden im Rückraum am Elfmeterpunkt, der halt einschieben kann.
Ja, ja. Ihr habt schon beide recht, ne? Also es ist halt wie zum einen dieser Seitenwechsel, wo halt irgendwie auch Amian Yampong wirklich auch einen Fehler macht, was eben auch heißt, dass es nicht nur irgendwie zu einem Zweikampf kommt, sondern er nimmt sich mit diesem Fehler ja einfach komplett raus, so dass halt sein Mann irgendwie gar keinen Gegenspieler mehr hat, weswegen das eben sehr, sehr easy ist. Und dann ist es halt einfach danach dann auch einfach, glaube ich, insgesamt ein Folgefehler, ein Abstimmungsfehler, dass sowohl Meiser als auch Oberdorf irgendwie vielleicht ein bisschen zu nah ans Tor halt irgendwie ranrücken und halt sehr, sehr viel Raum eben verteidigen, wo halt irgendwie weit und breit kein Mannheimer steht. Irgendwie Ulbricht setzt sich dann halt irgendwie super leicht irgendwie nach hinten ab, wo dann halt irgendwie auch Benger nicht nah genug irgendwie mit zurückgeschoben hat, sodass er da wirklich einfach Mutterseelen allein im Strafraum einfach einschieben kann. Also ist schon irgendwie auch ein Fehler insgesamt vom ganzen Verbund, aber natürlich liegt halt irgendwie der Hauptfehler beim Linksverteidiger eben in der Situation. Das muss man auch eben ganz, ganz klar so benennen, ja.
Und dann muss man sagen, die Folgezeit nach diesem 2:0, also was ich mir notiert habe, ist, Fortuna wirkt verunsichert, kommt überhaupt nicht ins Spiel rein. Und es war irgendwie gar nicht. Und dann steht es 2:1. Nach einer sehr gut herausgespielten Situation, wo halt alles klappt, inklusive der Nicht-Existenz des VAR, der dieses Tor zurückgenommen hätte, weil Konzbruch irgendwie mit einem halben Fuß im Abseits stand wahrscheinlich. Und da muss ich halt sagen, ich habe sofort gecheckt, ich habe sofort, wie in den guten alten Zeiten, als Fußball noch Fußball war, ja, ich habe einfach den Linienrichter gecheckt, der läuft weiter, zeigt dich an, ich dachte, alles klar, go for it, Tor,
ja. Yeah. Genau,
so
also
ist
es war das
so.
Erste
Blick
Tor
auf
ohne VAR, das war schon gut.
Es war schön.
Nein,
es war schön.
Okay. Es war bei mir nicht so. Ich war genau so, ich habe genauso reagiert, wie man das in so einem schlechten Film für dieses Spiel hätte vorher aufmalen können. Hab so gedacht, oh nein, gleich kriege ich hier eine kalibrierte Linie gezeigt.
Ja. Ich war frei. Ja, von der Last. Nein, okay.
Tim,
ja,
interessant, dass ihr das Tor auf jeden Fall so wahrgenommen habt. Bei mir war es auf jeden Fall vollkommen anders. Also bei mir war das so, dass ich irgendwie gemerkt habe, dass dieses Tor halt überhaupt nichts in mir ausgelöst hat. Also dass ich da, glaube ich, nochmal so ein zweites Mal irgendwie an dieser Welle dritte Liga, die einen da überrollt hat, irgendwie gelitten habe. Also ich glaube einfach, weil ich halt schon ich hab in dem Augenblick irgendwie gemerkt, dass jetzt irgendwie selbst wenn Fortuna das jetzt noch aufholt, also ich konnte einfach diese Emotion irgendwie in mir schon gar nicht so, dass es jetzt richtig noch was um was geht, das konnte ich da irgendwie nicht wirklich in mir hervorholen und das war auf jeden Fall eine ziemlich krasse Erkenntnis. Also einfach, glaube ich, weil ich da schon das Gefühl hatte, krass, wir haben irgendwie so viel in diesem Spiel schon gesehen, was nicht gut läuft, was irgendwie problematisch sein wird. Ich habe dann da, wie es ja dann immer gerne meine Art ist, schon sehr viel weiter gedacht und deswegen habe ich dann eben auch, glaube ich, den Rest des Spiels halt irgendwie nicht mehr mit dem gleichen Interesse halt irgendwie verfolgen können, was natürlich irgendwie ziemlich schade gewesen ist, aber ja, ich habe echt gemerkt, dass ich dann in dem Augenblick irgendwie nicht mehr so richtig dabei war und dass mich da nochmal so richtig der Drittliga-Blues halt irgendwie getroffen hat.
Dabei, also was du ja am Anfang noch beschrieben hast, dass man sich ja auch mit der Mannschaft nicht identifizieren kann, weil die Jungen noch nicht da waren, dabei ging es doch dann erst los. Dann kam Ilias Aden aufs Feld und man konnte förmlich spüren, dass da eine neue Mannschaft aufgebaut wird, die dann vielleicht auch über die Jahre reift. Und
also ja, über Jahre in der dritten Liga reift. Also ich glaube, es war vor allem diese Erkenntnis, dass ich halt dachte, das wird eine verdammt lange Zeit in der dritten Liga werden. So, ich glaube, das war so das. Das war halt das Gefühl, was ich in dem Augenblick halt hatte und einfach nicht wegschieben konnte.
Also das ist vollkommen natürlich in Ordnung. Ich konnte das schon trennen, weil also ich muss sagen, dann gerade halt mit der Aden-Einwechslung Slimani, das hat ja auch was mit dem Spiel gemacht. Ja. Man hat gemerkt, halt gerade Slimani kann halt durch seine Art und Weise, ja, wie der Closer in den besten Zeiten eine schon müde gegnerische Mannschaft irgendwie nochmal auf eine Art und Weise fordern, die dem der Fortuna auch gut tun würde. Ich bin deshalb halt auch ein bisschen skeptischer.
Extrem gut. Ja.
Ich bin skeptischer, was so Forderungen angeht, den halt in die Startelf zu bringen. Kann man auch mal machen, aber ich glaube, dass er so aussieht, wie er aussieht, hat sehr viel damit zu tun, dass er halt eben zu dem Zeitpunkt erst reinkommt. Und bei Aden, da hat man halt auch gesehen, was vorher gefehlt hat, was Benger nicht gebracht hat. Defensive Zweikämpfe, die er gewonnen hat. Also zum Teil halt quer rangelaufen. Also so Zweikämpfe, die ich halt einfach für einen Sechser sehen will. Kommt rangelaufen, nimmt sich den Ball weg und so weiter. Rettet halt, hilft dem Innenverteidiger noch. Und halt, der hat Pässe gespielt. Du meine Güte. Also das haben wir seit ich will hier keinen Namen nennen. Von heiligen
seit
Personen.
Schinter Appelkamp.
Ja, denn Schinter Appelkamp ist nicht die Position, die es anspielt, sondern halt von Tanaka und von Engelhardt. Der hat Pässe gespielt, wo ich einfach denke, solche Pässe, die habe ich einfach dieses ganze tote Jahr nicht gesehen. Und auch bisher in diesem Spiel nicht. Das hat mich wirklich glücklich gemacht für einen Moment. Ich habe ja auch geschrieben, Elias Adens ist der wahrscheinlich beste Spieler, der jemals für die Fortuna Düsseldorf gespielt hat. Das hat dieses Spiel jetzt auch gebracht, ne? Aber das ist jetzt vielleicht Deshalb habe ich halt auch im Gegensatz zu Lou schon noch darüber nachgedacht, also auch gedacht, okay, wenn die das jetzt noch ein 2-2 schaffen, wäre das einfach als Signalwirkung so, so wichtig für diesen noch jung zusammengestellte Mannschaft, für die Atmosphäre, von der ich ja auch ein Teil bin, von der wir auch ein Teil sind, diese Last der dritten Liga, des Abstiegs, das wäre nicht weg gewesen. Ne? Lou hat das ja auch schon beschrieben, dass es für ihn nicht so gewesen wäre. Aber das hätte wahnsinnig, hätte mir wirklich, das war etwas, was ich, wo ich dann schon drin, also war eh drin in diesem Spiel, emotional, aber was mich auch noch, wo ich dann eben drauf gehofft habe, eben weil Slimani und Aden so einen positiven Impact auf dieses Spiel hatten.
Gleichzeitig sieht man dann auch so ab der 60. oder was vermehrt ziemlich gute offensive Vorstöße von Aman Yampong, wo ich dann gedacht habe, ah, vielleicht hat er sich da im Training hervorgetan und ich sehe jetzt vielleicht auch, was Ende in ihm gesehen hat. Ja, aber bis auf ein paar schöne Aktionen kommt dann leider auch nicht so viel bei rum. Es gibt dann diese Riesenchance von Schleusener nach einer tollen Flanke, auch von Aman Yampong, die dann an den Pfosten, an den Innenpfosten geht, wo ja das Tor eigentlich schon fast gefallen ist, virtuell. Gibt ein paar schöne Tempoläufe von Slimani, der eben auf Konsbruch auch ablegen kann, der dann einen leider nicht so guten Kopfball spielt. Also es passieren Sachen, aber es ist nicht sehr zwingend und man hat auch nicht das Gefühl, dass Fortuna wirklich so ins Powerplay kommt, aber Mannheim zieht sich schon einfach deutlich zurück im Gegensatz zum Anfang. Ja.
Also ich wollte Powerplay mehr über die ist zweite zu viel Hälfte gesagt. Reden. Ja. Nee, also ich würde schon noch ich hätte diese zweite Hälfte ganz gerne mit Erik Hottmann gesehen, was der noch gemacht hätte in dieser Hälfte, weil ich habe eben gerade.
Pauline hat auch ein schlimmes Spiel gehabt.
Christian Straßburger dafür kritisiert, dass er einzelne Spieler rausstellt. Ich möchte bei Paulina, glaube ich, vorsichtig sein. Wir wissen eben nicht, wie dieser Wechsel war und was er mit sich rumträgt, vielleicht auch. Er hat kein gutes Spiel gemacht. Wie Moritz sagt.
Hat er nicht. Hat er leider nicht.
Stellungsspiel nicht.
Also er ist halt schnell, dynamischer, also er ist beweglicher jo, als Hotman.
Genau.
So, ne? Das war, glaube ich, genau. So das Ding, worauf man dann gesetzt hat, dass der ein bisschen mehr Wege und mit Ball läuft und so. Und das hat einfach.
Und vielleicht einen Elfmeter rausholt. Keine Ahnung, ja, vielleicht war das noch eine Hoffnung, was ja dann nicht so geklappt hat.
Genau, aber ja. Das ist vielleicht noch etwas, was ich sagen muss. Ansonsten, klar, was halt zu diesem Eindruck, es gab kein Powerplay mehr, weil das diese Nachspielzeit, die ja relativ lange war, einfach zu einer Ecke geführt hat, die dann Matthias Zimmermann meinte, lässig reinschippen zu müssen, wo ich schon ein bisschen ausfällig geworden bin. Aber ansonsten gab es halt keine Situation, sondern Mannheim hat das dann halt sehr okay wegverteidigt. Herr Beuth hat sich hat das gemacht, wofür er
auch eigentlich gebracht worden ist. Auch keine rote Karte bekommen übrigens.
Hat auch keine zweite gelbe Karte bekommen.
Gegner mal in die Fresse schlagen von hinten.
Kann man mal machen. Das ist clever. Ist einfach clever.
Oder an den Kopf.
Ja, das ist einfach clever.
Das ist clever.
Ja, ich meine, dafür ist er, glaube ich, reingebracht worden. Das hat er halt gemacht. Hat er seinen Auftrag schon gut erfüllt. In dem Sinne. Und dann steht man halt mit 2-1 da. Und mit ja dem Gepäck, das wir schon geschrieben haben, eben neue Liga, neue Mannschaft, Auftaktniederlage. Man ist nicht viel schlauer.
Ja, man ist nicht viel schlauer. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt auch nicht komplett geknickt. So, es gab schon ein paar Sachen, die gut sind. Man hat gesehen, also wenn Schleusener da das Ding irgendwie reinköpft, hätte er einen Doppelpack gemacht aus wenigen Dingen. Also dieses, er macht vielleicht über 20 Tore diese Saison, toi, toi, toi oder so, hat man bei ihm schon gesehen. Dann hätte er die rote Karte rausgeholt. Also es gab schon auch ein bisschen Licht. So, Schleusener auf jeden Fall.
Also ja. Viel Licht, also ja. Weiß ich nicht. Ich würde auch sagen, dass viel schlauer ist man nicht. Das war auch falsch ausgedrückt. Ich glaube, was auf negativer Seite sagen kann, dass die Probleme, die man vorher schon besprochen hatte, die Anfälligkeit auf Außen, die Tempoprobleme, ja. Individuell vielleicht auch noch Unsicherheiten, ja, das hat man gesehen und das ist vielleicht auch etwas, was man danach halt stark bewertet hat. Da bin ich auf die Linksverteidigerposition, diese ganze Absicherung finde ich sehr problematisch, dass er auch am Mpong nicht geholfen worden ist, das ganze Spiel über ist immer rausgenommen worden ist. Das ist das, was hat Lou am Anfang schon gesagt. Da sind die Sorgenfalten groß.
Und die noch größer geworden, weil hinter Risch dieses riesige Fragezeichen gekommen ist, so, ne?
Du hast halt gesehen, dass eine Mannheimer Mannschaft, die jetzt nicht schlecht war, aber die halt durchaus auch schlagbar war, ja, und vielleicht sind das andere Mannschaften in der dritten Liga auch, das halt ausnutzen konnte für sich. Aber wie du sagst, Tim, ne, es gibt halt auch Positives. Aden, Slimani fand ich gut. Ich fand vorne hat man was gesehen.
Das Lot auch ganz gute Vorstöße.
Genau. Auch da mit also dem bei dem 2:1 ganz stark. Fehlerhaft
leider. Aber
genau, da also gut, ja. Es gibt die Fragezeichen in der Innenverteidigung, es gibt die Fragezeichen im Mittelfeld. Die hatten wir vorher auch.
Ich habe noch. Ja. Hätte noch eine Frage an euch, weil ich also jetzt zum Trainer, zu dem Spiel, weil ich so ein bisschen drüber nachdenken musste, nachdem ich die Aussagen von ihm auch gehört habe, dass er sich eben kurzfristig für diese Aufstellung entschieden hat, eben mit Förster und, Moment, wie heißt der andere?
Banger.
So. Entgegen dem, wie man halt in der Vorbereitung auch relativ erfolgreich und ganz gut schon gespielt hatte, dass er sich eben dafür entschieden hat, auf Erfahrung zu setzen und so, weil das ein hochemotionales Ding ist und weil eben er dann da lieber erfahrene Leute drin haben wollte. Und natürlich kann man das irgendwie nachvollziehen. Ich musste aber so ein bisschen an Daniel Thune gegen Hertha BSC denken. Im Sinne von, oh, da steht jetzt irgendwie ein großes Spiel an und eigentlich läuft alles ganz gut und wir haben hier was Eingespieltes. Wir verändern das jetzt aber, weil das ein großes Spiel ist, relativ kurzfristig. Das war das Spiel, was wir in Berlin gesehen haben, wo wir mit die Zjolle-Saison und so. Da hatten wir das beste Mittelfeld der Liga und wir haben uns bei Hertha BSC hinten versucht reinzustellen und es hat nicht geklappt. Wo ich so ein bisschen das Gefühl hatte, okay, er hat sich jetzt irgendwie für einen anderen Faktor entschieden als den sportlichen Eingespieltheitsfaktor. Und im Nachhinein kann man ja sagen, das ist nicht aufgegangen. Es ist kontrafaktisch zu sagen, wie wäre es andersrum gewesen. Aber ich finde diese Entscheidung von Alexander Ende auf jeden Fall auch fragwürdig. Natürlich, weil es nicht geklappt hat. Weil es gibt schon ein paar Leute mit Erfahrungen da in dem Team und ob man jetzt wirklich die ganz Neuen da reinbringen muss, die ja teilweise auch offensichtlich und mit Ansage ja kommen, von wegen, ich habe jetzt erstmal eigentlich nur ein bisschen Fitnessstudio gehabt. So, ich kann eh nicht durchspielen oder kann eh nicht viel spielen. Wie viel Sinn das ergeben hat, diese Leute da reinzubringen?
Ja, also ich finde, was man auf jeden Fall ja sagen kann, dass das halt nicht aufgegangen ist. Ich glaube, den Gedankengang kann man auf jeden Fall nachvollziehen. Wie genau es halt mit der Fitness jetzt irgendwie ausgesehen hat, können wir jetzt von außen natürlich auch nicht wirklich beurteilen. Dass die Fitness auf jeden Fall am Freitag nicht ausreichend gewesen ist, das muss man einfach ganz klar so konstatieren. Und dass es, glaube ich, sehr, sehr gut gewesen wäre, auf jeden Fall zumindest mal mit Jermaine Konsbruch zu beginnen. Ob jetzt auf der Zehnerposition, aber viel mehr eigentlich auf der rechten Achterposition wäre jetzt, glaube ich, im Nachhinein wahrscheinlich schon die richtige Entscheidung gewesen und dann eben Zimbo auf die Sechs zu stellen. Verstehe ich aber auch wieder, dass man das halt nicht machen will, weil man halt eigentlich nicht so viele positionsfremde Spieler halt irgendwie hin und her schieben will und dann wahrscheinlich auch gerade auf so einer Position wie auf der Sechs dann halt irgendwie auch jemanden haben will, den man extra dafür geholt hat. Und man hat eben Marcel Benger extra dafür geholt, dass es dann aber eben von der Fitness nicht reicht. Und ehrlicherweise, und das ist, finde ich, eigentlich fast noch dramatischer, dass es halt eben auch sonst überhaupt gar nicht reicht oder gereicht hat, jetzt zumindest am Freitag, dass es dann eben nochmal
ein
ganz, ganz anderer Punkt. So, ja, aber ich meine, es waren, was man jetzt aber bei Marcel Benger gesehen hat, das waren genau die Sachen, die halt kritisiert wurden, die halt genannt wurden, als man ihn halt verpflichtet hat. Ne? Dass er halt unglaublich große Probleme halt im Defensivspiel hat, im Überlaufen werden, dass es da gerade im Defensivspiel halt irgendwie massiv an Fußball-IQ halt einfach fehlt, so, und dass er unglaublich Probleme dabei hat, irgendwie dann halt zu wenden, ne? Also quasi diesen, wenn halt eben der Ball verloren wird, eben sich sofort umzudrehen und eben auch in die richtige Richtung zu laufen, mit der richtigen Intensität zurückzugehen und eben vielleicht auch die richtige Entscheidung zu treffen, ob man raufgeht oder sich eben zurückzieht. Das war halt irgendwie noch sehr, sehr weit entfernt davon, was man sich da, glaube ich, wünschen würde. Das kann natürlich auch sehr viel mit fehlender Spiel- bzw. Trainingspraxis eben zu tun haben, aber es sind halt eben die Sachen, die halt eben vorher schon genannt wurden, und das macht mir sehr, sehr große Sorgen, weil es kann ja wirklich nicht sein, dass wir jetzt irgendwie gezwungen sind, einen 17-Jährigen halt irgendwie die nächsten Wochen spielen zu lassen. Man will natürlich da jetzt auch noch nachverpflichten auf der Position, soll er ja auch, wie schon gerüchteweise, mit einem Karlsruher Sechser, mit Andreas Müller relativ weit sein. Steht natürlich alles noch in den Sternen, aber immer soll da was passieren, aber dass man halt einfach gesehen hat, dass halt außerhalb der derjenigen, die halt irgendwie da jetzt ihr Profi-Startelf-Debüt hätten feiern können, wie Aden und Slimani, einfach ist bei vielen im Kader einfach noch ein weiter Weg ist hin bis zur richtigen Match-Fitness. Das war halt eben ein wichtiger Punkt, und hat man gesehen, ja.
Ich glaube, du stehst halt vor der Frage, ob du halt Benger bringst oder ob du halt Aden bringst. Du stehst nicht vor der Zimbo-Frage, weil das ist halt einfach nicht die Position. Ich finde beides nachvollziehbar. Er hat die falsche Entscheidung getroffen.
So. Also ich sag mal so, das ist ja immer wieder die große Kiebitz-Frage, die wir hier schon vor Ewigkeiten mal aufgetan haben. Wir sind einfach nicht diejenigen, die jeden Tag beim Training sind, sondern wir haben nur die Eindrücke aus den Testspielen. Auch Amir Mampong ist ja tatsächlich anscheinend durchs Training, hat er sich aufgedrängt. Ich glaube, dass da wahrscheinlich eine 50-50 Entscheidung anstand. Natürlich, irgendwie wirkt es jetzt von außen, für die, die nicht immer beim Training sind, oder keine Ahnung, für Reporter, vielleicht auch von der RP, die irgendwie die Testspiele gesehen haben, so, als würde sich da Ende dann angreifbarer machen, weil in den Testspielen fast immer Aden auf der Position gespielt hat und es auch gut gemacht hat. Aber ich kann das total nachvollziehen, dass man die Erfahrung setzt.
Ich glaube, das ist nicht das Argument. Du hast ja quasi mit dem Training und den Eindrücken jetzt Argumente, die wir nicht sehen. Wenn man all das, was man gelesen hat über die Testspiele, aber auch über Eindrücke und über das, was halt auch erzählt wird, dann hätte man einfach eine klare Entscheidung treffen. Dann war es klar, dass halt Elias Aden spielt. Ich glaube, was so an Leistung, was man gesehen hat, muss er eigentlich spielen. Es ist trotzdem nachvollziehbar zu sagen, es ist halt schon ein krasser Schritt für ihn. Er muss halt dieses Spiel tragen zum ersten Mal. Wir wollen ihn da halt auch ein bisschen zurücknehmen. Das finde ich nachvollziehbar. Und dann, dass man da halt den alten Benger, also alt so alt ist er nicht, aber ja, jemanden, der das halt schon kannte, finde ich nachvollziehbar. Ja, aber ich glaube, die klarere nach Trainingseindrücken, das wage ich zu behaupten, nach dem, was man so zwischen den Zeilen lesen konnte, und halt von den Spielen, ist halt das eigentlich eine klare Entscheidung.
Ja,
das
eigentlich, ja, aber so. Also ich meine, die Frage ist halt, womit machst du dich mehr angreifbar, weil er jetzt, keine Ahnung, ja, die nächsten Spiele kommen, würde man dann halt, also ich hätte ja, also ich war völlig überrascht, ich habe ganz klar mit Elias Aden gerechnet. Wegen den ganzen Testspielen. Und natürlich könnte man dann, wenn es dann in die Hose geht, dann redet man vielleicht davon, das war einfach zu viel für den 17-Jährigen, wie kann man den so verbrennen? Dann reden wir über solche Sachen. Damit geht man vielleicht auch ein Risiko ein. Aber nach den letzten Eindrücken aus den Testspielen habe ich das nicht verstanden, und es hat sich auch über das Spiel bewahrheitet. So.
Ja. Ja, genau. Und da ging es aber, glaube ich, wirklich eben ganz klar nicht um Leistung, sondern halt eben einfach nur um diesen weichen Faktor Erfahrung. Und das wurde ja auch, ich glaube, so auch man konnte es halt eben nicht unbedingt klar sagen, Also wir hätten jetzt genauso gemeckert, wenn Elias Aden halt irgendwie wackelig ausgesehen hätte. Und ich glaube, für die Entwicklung von Elias Aden ist es vermutlich die absolut richtige Entscheidung, dass er jetzt halt todsicher in einem Heimspiel, wo es nicht einen einzigen Gästefan geben wird, jetzt am nächsten Wochenende in der Arena halt starten wird, wo natürlich irgendwie viel Druck drauf liegen wird, aber wo, glaube ich, speziell gegen so einen Spieler wie ihn, wenn da jemand in der Startelf ist, so, da herrscht, wird schon auch nochmal eine andere Sensibilität halt herrschen. Ich glaube, dass das für ihn gut sein wird, dass das halt irgendwie das erste Startelf-Spiel ist, was er bekommen wird. So muss natürlich nicht aufgehen, also du erwartest, aber ich finde die ja, ganz klar. Also gibt's für mich überhaupt gar kein Vertun. So, also das ist für mich absolut in Stein gemeißelt. Es sei denn, man verpflichtet jetzt irgendwie innerhalb der nächsten ein, zwei Tage jemanden, der halt voll fit aus einem Mannschaftstraining kommt, dem man das halt direkt zutraut. Aber ich glaube, selbst dann wäre ist die Wahrscheinlichkeit, dass Aden starten wird gegen Hoffenheim jetzt irgendwie sehr, sehr groß. Also da würde ich
jetzt das sehe ich nicht. Also wenn man den Transfer aus Karlsruhe macht, dann wird der spielen. Bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, so wie kommt ich drauf jetzt an, Alexander, wann er über die Bühne so wie geht.
Ich, aber das, ja, so wie ich jetzt so Alexander gemacht. Ende gegen Mannheim gegen gesehen habe, macht er das. Also es gibt natürlich Argumente für Aden, ne? Das hast du genannt, Lou, aber damit rechne ich nicht. Aber es ist ja interessanter, dass man Marcel Benger nicht für den Entscheidenden, sondern dass man halt dann auch jemanden holen will, das ist ja auch richtig. Auf Linksverteidiger noch jemanden holen will, das sind ja zwei der drei Positionen. Das hat man ja bei dem Spiel auch gesehen, warum.
Habt ihr denn noch abschließende Gedanken, so was das Spiel an sich inhaltlich angeht, Alexander Endes Entscheidungen und so? Sonst würde ich vielleicht dieses Spielsegment auch irgendwann mal beenden. Die Startelf sehen wir dann. Ich hätte nur noch eine.
Ja, ich glaube, wir hatten ja das mit der Torwartposition schon so ein bisschen angeteasert. Jetzt sind wir natürlich aber irgendwie auch sehr lang. Also ich glaube, ich würde einfach allgemein gerne nur noch mal festhalten wollen, dass es einfach wirklich sehr, sehr viel. Ich meine, wir haben jetzt das gerade genannt mit der Sechserposition, mit der Linksverteidigerposition, dass einfach generell auch im Mittelfeld, glaube ich, das ein oder andere noch nicht gut funktioniert. Die Fragezeichen darüber, ob man halt wirklich mit einem Dominik Heinz irgendwie hochverteidigen kann oder mit viel Ballbesitz halt eben gegen den tiefstehenden Gegner spielen kann, das sind irgendwie alles große Fragezeichen. Und ich fand ehrlicherweise auch irgendwie dann jetzt nochmal als Schluss aus diesem Spiel, dass einfach auf der Stürmerposition, so wie es halt im Augenblick erscheint, dass es da einfach nach Schleusener und Hottmann noch ein bisschen mehr Qualität brauchen würde, wenn wir wirklich irgendwie oben mithalten wollen, würde ich auf jeden Fall nochmal ganz klar so sagen. Und ich finde schon auch, klar, bin ich jetzt irgendwie nicht mehr ganz so emotional in Bezug auf die Torwartposition, wie ich das halt irgendwie am Freitagabend, am Samstagvormittag irgendwie vielleicht gewesen bin. Aber ich finde schon, dass man zumindest jetzt nach dem ersten Spiel ja festhalten kann, dass bisher dieser Transfer halt natürlich irgendwie nicht aufgegangen ist und dass eben bisher genau das eingetreten ist, was man halt befürchten musste, wo es natürlich ein Spiel eine sehr, sehr kleine Sample Size ist, dass man einfach keine Erfahrung auf der Torhüterposition gibt.
Bisher heißt ein Spiel ist, ne? Kein Spiel.
Also natürlich, aber ich glaube, einfach um das nochmal festzuhalten, ich glaube, ein erfahrener Torwart, der einfach schon einiges gesehen hat und der irgendwie auch schon zweite und dritte Liga gesehen hat, der einfach einiges auf dem Buckel hat, was mehr ist als eine Handvoll Spiele in der Bundesliga wohlgemerkt, aber der einfach schon so ein bisschen eine gewisse Karriere einfach vorzuweisen hat, der halt einfach dann diese Ausstrahlung halt hat, das wäre was dieser Mannschaft enorm gut getan hätte und eben auch in der zweiten Halbzeit halt, wenn irgendwie nochmal ein Dominik Heinz rausnehmen muss, das einfach enorm gut getan hätte. Und das kann einfach jemand wie Lasse Ries noch nicht so ausstrahlen, weil er auch einfach diesen Status noch gar nicht haben kann. So, also es kann sehr gut sein und es ist ja auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass er da jetzt nach und nach hineinwachsen wird, einfach dadurch, dass er halt gute Leistungen bringen wird. Aber ich glaube, im Augenblick ist es auf jeden Fall was Fortuna abgeht.
Darf ich dir noch kurz, nee, ich möchte kurz eine Nachfrage stellen. Du hast jetzt vier Mannschaftsteile, wo man noch nachlegen müsste, genannt. Kannst du mal zwei davon vorwegnehmen? Was sind die wichtigsten?
Also ich wollte jetzt eigentlich was zu Lasse Ries sagen und nicht über vier Mannschaftsteile. Das
Dann sag noch mal was zu Lasse Ries.
Ja, also ich wollte auf das, was Lou sagt, nämlich ich finde nämlich die Leistung in der zweiten Halbzeit spricht für Lasse Ries. Trotz dieser vermaledeiten ersten Halbzeit hatte er sich stark stabilisiert, hat sehr gute Leistungen gebracht, fand nämlich mit dem Ball auch präsenter und hat gezeigt, was er kann, was nämlich, glaube ich, der alte arrivierte Drittliga-Torhüter nicht so könnte wie er. Insgesamt muss man da sagen, das spricht für ihn, dass er so eine zweite Halbzeit abgeliefert hat, wo ich eben kaum Wackler gesehen habe nach dieser ersten Halbzeit. Deshalb würde ich sagen, das kann man auch ihm auslegen, auch wenn er eben keine sonderlich gute erste Halbzeit gespielt hat und sicherlich auch einen Anteil an dem Gegentor hat, das haben wir ja schon besprochen.
Also sorry nochmal, dass ich dich da eben abgewürgt habe. Ich sag nur, du hast jetzt den Torhüter genannt, wo du sagst, das ist ein ganz schönes Risiko. Du hast den Sturm, wo man nochmal nachlegen sollte. Linke Verteidiger sind wir uns einig. Defensives Mittelfeld wird eh was passieren. Es wird aber werden keine 4 Neuzugänge mehr kommen.
Ich will auch auf gar keinen Fall noch einen weiteren Torwart verpflichten. Das wäre ja absolutes Gift für die Chemie irgendwie im Kader. Und ich glaube auch im Sturm wird erstmal nichts passieren, solange man nicht irgendwie vielleicht noch irgendwie jemanden abgibt, zum Beispiel jemanden ausleiht. Aber das ist ja generell irgendwie noch ein Thema, das jetzt, glaube ich, kommen wird, dass man vielleicht noch die ein oder andere Ausleihe hoffentlich irgendwie tätigen kann, also Spieler ausleihen kann und damit noch ein bisschen mehr Platz schafft. Und von daher bin ich dann da, weil ich will das jetzt gar nicht kategorisieren. Es gibt einfach einige Teile, wo es halt noch fehlt. Es gibt einfach viele Attribute, wo es noch fehlt, wie Dribbling auf dem Flügel, Speed allgemein, Sechser, Linksverteidiger. Also da gibt es schon noch einiges, aber alles wird man mit Sicherheit eben nicht mehr adressiert bekommen. Und das war eben auch, glaube ich, eine so dieser Erkenntnisse, dass man irgendwie mit den Transfers, die man tätigen will, das hat man ja gesagt, das sind drei möchte man noch tätigen. Das wird nicht ausreichen, um all die Defizite zu beheben, die es halt eben im Augenblick gibt. Und da sollte man sich eben auch nicht so drauf versteifen. Und ich glaube, so dieses Realisieren ist eben bei mir schon auch eingetreten. Und damit wird es halt eben nicht für oben reichen. Da bin ich mir jetzt eigentlich schon relativ sicher.
Das weiß ich zum Beispiel nicht, Lou.
Zumindest erstmal in der Hinrunde nicht. Es wird halt lange brauchen, bis ich diese Mannschaft...
Einfach nicht, wie diese Liga ist. Du kannst nach diesem Spiel das nicht sagen. Die Fortuna hat dieses Spiel auch gewinnen können, 3-2. Sie hat es auch aus Gründen verloren, 2-1. Aber über diese Liga weiß ich halt nicht viel mehr.
Wir wissen nicht, wie diese Kader aufgestellt sind.
Ja, ich sage ja nur, dass das mein Eindruck ist. So. Das ist das, was ich jetzt gesehen habe. Es gibt halt andere Kader, die durchaus wesentlich kompletter sind. Keine Ahnung, guckt euch halt MSV Duisburg an, die halt völlig ohne Neuzugänge halt spielen. So. Und das ist einfach ein Level, da wird es halt eben nicht
reichen im Augenblick. Das ist halt sicher. Wissen wir nicht. Und selbst wenn es nach Duisburg nicht reicht, wird man halt Zweiter. So, das reicht ja vielleicht auch. Ne? Also, vielleicht hast du einen Punkt, ja, aber das ist, glaube ich, die Quintessenz auch jetzt, dieses Liga-Kennenlernen und diese Unsicherheit. Ich verspüre, wenn ich jetzt schon an Hoffenheim denke ich mir, scheiße. Ja, was ist das für eine Truppe? Darf man auf keinen Fall verlieren, das Spiel zu Hause? Dann ist die Unruhe richtig da. Aber who knows, was ist dieses 3-2, das die halt zu Hause im Dietmar-Hopp-Stadion gegen Rostock spielt, eigentlich wert? Was kann Rostock? Ich weiß es nicht.
Ja, wollen wir dann ein bisschen schon mal in Richtung nächstes Wochenende gucken? Ich habe mir die erste
Anmerkung gemacht, leider noch, Tim.
Ja.
Ja, das muss ich noch loswerden und ich habe das Gefühl, wir teilen das Gefühl eigentlich auch, dass es einfach so ein Spiel einem nochmal ziemlich klar vor Augen führt am Ende, also auch so, um nochmal aufs Emotionale zurückzukommen. Also ich bin nicht bereit, ich kann es nicht, einfach zu sagen, ja, ist jetzt alles auf Null und alles auf Neuanfang und jetzt müssen wir einfach nach vorne gucken und alles hinter uns lassen und so eine positive Stimmung und sowas. Und ich bin ja bereit, mich mitnehmen zu lassen, aber ich finde, das hat dieses Spiel jetzt ganz eindeutig gezeigt, dass da meine Frustrationstoleranz sehr, sehr, sehr niedrig ist, weil ich sehr schnell, wenn ich frustriert bin während des Spiels, sehr, sehr schnell wieder dabei bin zu denken, es ist seit 2 Jahren dieselbe Scheiße und so. Und da liegt, ich hoffe, ich habe da einen weiten Weg vor mir, der mich woanders wieder hinführt. Aber um das emotional nochmal abzubinden, Meine Fresse, war ich scheiße drauf nach dieser Niederlage. Und das hat nicht mit dieser Niederlage zu tun, sondern mit all dem, was vorher passierte und was, ja, auch immer noch so Status quo ist. Aber vielleicht können wir den Bock hier jetzt umstoßen.
Ich glaube nicht, weil auch dieser ein potenzieller Sieg gegen Hoffenheim erstmal nichts anderes ist. Ich werde vom geistigen Auge immer noch Klaus Allofs sehen, wie er sein Geld zählt. Aber um das noch mal reinzuschieben, aber vielleicht gucken wir jetzt gegen auf die glorreiche Mannschaft von Hoffenheim 2.
Ja, das ist jetzt, glaube ich, irgendwie das große Problem, dass du jetzt immerhin mit diesem Pokalspiel zwischendrin in diesem Sandwich gegen Freiburg ja 3 Heimspiele hast, aber dass du jetzt vor allen Dingen in der Liga und da geht es jetzt natürlich irgendwie wirklich relativ früh schon um sehr viel, um eben nicht so riesig viel Druck irgendwie am Anfang der Saison zu haben, dass du da jetzt halt irgendwie 2 Spiele hast, die du verlieren kannst, die du aber eigentlich gewinnen musst. Da ist halt einfach auch, glaube ich, klar, dass man halt irgendwie da mit den zweiten Mannschaften sowieso einfach immer komplette Wundertüten irgendwie bekommt. Die kann man, glaube ich, noch mal schlechter einschätzen, als man irgendwie die anderen Mannschaften in der Liga so einschätzen kann. Und Hoffenheim ist auf jeden Fall auch in der letzten Saison irgendwie eine ziemliche Wundertüte gewesen. Also die waren ziemlich lange sozusagen im Aufstiegsrennen dabei, auch wenn sie ja nicht aufsteigen können, aber waren halt eben in der Hinrunde ein Top-Team, was immer auf den vorderen Plätzen stand, aber war dann halt in der Rückrunde die schlechteste Mannschaft der Liga. Ist da halt so richtig runtergerauscht und sogar noch in in so eine halbe Abstiegsnot eben geraten, was dann nur deswegen irgendwie sich nicht materialisiert hat, weil einfach die 4 Absteiger schon sehr, sehr früh sehr, sehr abgeschlagen waren. Und da wollte man jetzt irgendwie gegensteuern und hat irgendwie, glaube ich, deswegen unter anderem halt irgendwie einen Transfer getätigt, wo man irgendwie den Namen kennt und hat damit Klaus Jasula halt so einen typischen Anführer irgendwie reingeholt. So jemand, der Mannschaft da, glaube ich, ziemlich viel Stabilität geben soll, weil das irgendwie, glaube ich, das ist, was man halt im letzten Spiel oder in der letzten Saison halt eben vermisst hat. Und ansonsten ist es eine Mannschaft, die sich jetzt natürlich genau wie Fortuna irgendwie auch einfach finden muss. Was natürlich irgendwie auch direkt ins Auge fällt, ist, dass man ja natürlich irgendwie ganz andere Summen ausgeben kann als die anderen Mannschaften in der Liga, wie das eben für eine zweite Mannschaft so ist. Also man hat, glaube ich, knapp 3 Millionen irgendwie für Transfers ausgeben können. Und irgendwie, und der erste von denen hat irgendwie jetzt auch am Wochenende direkt getroffen mit Dedic, glaube ich, ein 16-Jähriger, dem da sein Premierentor geglückt ist. Irgendwie auch ein ziemlich gutes, also auf den muss man auf jeden Fall aufpassen. Das könnte halt irgendwie ein richtiger Kracher sein. Ich glaube, Tim, du hast sogar ein paar Minuten von dem Spiel sehen können, richtig?
Ja, ich habe die erste Halbzeit bis zur 30. Minute mir angeguckt. Und dazu sei erstmal gesagt, Jasula haben sie zwar verpflichtet, der hat aber keine Minute gespielt. Also der scheint irgendwie außen die Jungen einfach so ein bisschen zu unterstützen. Das kann natürlich in den nächsten Spielen ganz anders aussehen. Keine Ahnung, ist eine Sample Size von einem Spiel. Was übrigens auch witzig ist, den Herrn Jasula kennt vielleicht jeder, wer die Fußballwelt ein bisschen verfolgt, auch abseits der ersten Liga und so auf so schillernde Persönlichkeiten guckt, der wird sich vielleicht auch die Augen reiben, dass auch Nada Jindawi, einer der erfolgreichsten Influencer im Fußballbusiness, der eine Zeit lang bei Hertha BSC nur in der zweiten Mannschaft gespielt hat, aber eine unglaubliche Reichweite hat, mittlerweile auch bei Hoffenheim 2 steht. Hat auch nicht gespielt, also deshalb denke ich so, Jasula, Jindawi, das sind 2 Spieler, die hat man halt mal ganz gerne da im Kader. Aber die haben mit einer Mannschaft von 20, was weiß ich, Jahren gespielt und haben, wie gesagt, den 16-jährigen Dedic, der eine super Technik, der guten Eindruck gemacht hat und vor allem Yassin Zor, der wohl letztes Jahr die vierte Liga bei Waldorf heißen sie, zusammengeschossen hat, verpflichtet und der hat eine krasse Technik. Also er hat da das 1:1 gegen Rostock gemacht und sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Also auf den ist auch zu achten. Yassin Zor, der spielt links außen, einen guten Schuss, gute Technik. Und außerdem ist mir aufgefallen, die haben viel mit so Verlagerungen auf die ganz Außenpositionen gespielt. Das heißt, vor allem in dem Fall, keine Ahnung, ob sie sich das bei Rostock abgeguckt haben, war sehr rechtslastig. Das heißt, auf die linke Verteidigungsposition kommt ziemlich viel wieder zu. Und ja, da bin ich gespannt, wer das dann am Wochenende lösen wird. Und natürlich 20,1 Jahre, Schnelligkeit ist auch da.
Genau, das wäre irgendwie auch jetzt meine erste Sorge, dass ich halt auch direkt denken würde, wenn diese, ne, die kleinen und schnellen Spieler, technisch gute Spieler, die es da hat, die wird man halt in vielen Laufduelle schicken wollen, die wird man halt viel in 1-gegen-1-Duelle halt schicken wollen. So. Und das da kann ich mir schon vorstellen, dass das auf jeden Fall auch den Kader der Fortuna vor einige Herausforderungen stellen wird, gerade weil die sich eben bestimmt auch zurückziehen werden und dann eben viel, ja genau, eben mit Langflugbällen, Verlagerungen und eben mal Dribbling gewinnen und damit eben riesige Räume reißen arbeiten werden. Aber das heißt natürlich nicht, dass man das irgendwie nicht auch lösen kann und eben auch ganz, ganz viel ja einfach, glaube ich, bei der Fortuna mit individueller Qualität halt eben lösen kann, gerade wenn es irgendwie um den körperlichen Bereich, also um den physischen Bereich halt eben geht.
Ja, genau, du hast ja physisch doch gegebenenfalls deinen Vorteil, ne? Ja. So, das eben mit Schleusener da vorne und auch Wortmann durchaus Durchsetzungskraft hast.
Ja, also ich denke mal, eigentlich müsste man die 3 Punkte da einsammeln, aber naja, man muss auf jeden Fall gewarnt sein, gerade wenn die über rechts kommen, dass man da sich was überlegt. Genau. 23 Zuschauer erwarte ich übrigens aus Hoffenheim. Das war der Schnitt letztes Jahr für die zweite. Bei einem Auswärtsspiel gegen
Auswärts oder zu
Hause? Ja, nee, auswärts, 23. Und ich meine, jetzt spielt die erste noch nicht, vielleicht kommen ja sogar 24.
Einer pro Kaderspieler.
Das Beste ist, sie haben auf jeden Fall auch den Negativrekord letztes Jahr aufgestellt gegen Hallense, war wohl einer da.
Das wird vorhin bringt einen auf jeden Fall irgendwie auch auf die philosophische Frage, was ist eigentlich unnötiger, Hoffenheim erste Mannschaft oder Hoffenheim zweite Mannschaft? Also ich finde, da kann man mal ein paar Tage drüber nachdenken und das Für und das Wider erwiegen.
Was sollte erst recht nicht existieren? Was wir vorhin nicht angesprochen haben, was aber jetzt vielleicht nochmal kurz zu erwähnen ist, ist, dass eben auch im Ticketing hier wieder ein Bundle geschnürt wurde, was auch zu einigem Unmut geführt hat, weil man sich ein Dreier-Bundle kaufen soll, um die Leute, die auf jeden Fall zum MSV-Spiel zu gehen, eben auch zu diesen Kack-Spielen gegen diese Kack-zweiten Mannschaften zu kommen. Vielleicht sorgt das aber ja dafür, dass wir eine schöne Kulisse haben, wenigstens bei diesem Heimspiel.
Bundle, das Zeichen dafür, dass es so richtig läuft im Verein.
Ja, gibt's ja auch Fürs und Widers. Also ich habe dann aber ja zu Recht
vor allem Ärger nur Widers.
Ja, also, ja, vor allem, dass es dann auch für die Mitglieder das Gleiche ist, ist dann irgendwie auch schwierig. Und ja, es gibt vor allem Widers. Ja, ich weiß auch nicht, was das für ist. Ist vielleicht ein finanzieller
Es ist für
Aspekt,
den Verein halt lukrativ,
der dafür spricht. Ja genau. Ja. Ja, der Verein ist ja jetzt auch gerade nicht dabei, außer wenige Ausnahmen da einzelnen Leuten die Taschen voll zu machen, sondern irgendwie versucht zu überleben.
Nee, ja, aber deshalb muss man trotzdem. Ja, also nein, ich habe das Bundle ist auch nicht. Es ist ein Symptom dafür, dass es halt einfach scheiße läuft. Ja. Das machst
dass
du nur, wenn es halt,
sehr dringend Geld brauchen, wenn es halt
nicht gut läuft. Genau. In dem Sinne kauft euch auch das aus dem Exil-Bundle. 3 Folgen kriegt ihr zum Preis von 38 Folgen. Hä? Es tut mir leid. Es ist schon sehr viel länger, als ich das gedacht hätte.
Ich dachte, darauf spielst du an. Ihr kriegt jetzt quasi 3 Folgen in einer. Ihr kriegt das
so,
Bundle
nicht mal mehr zu diesem intellektuellen Sprung war ich jetzt gerade noch in der. Ich freue mich gleich, wenn ich das Fenster aufmache.
Es und ist spät. Ich habe das gerade schon mal kurz aufgemacht.
Wir bündeln auf jeden Fall nächste Woche wieder die Energie für euch und sammeln sie bis dahin wieder ein. Jo, bis dann.
Genau. Mach's gut. Ciao.
Ciao. Mach's gut. Ciao.